Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 36. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise der Dennis.
Ja, das ist sehr logisch, ja. Hallo zusammen, grüßt euch.
Unlogischerweise wäre es erschreckend, von daher bleiben wir bei der Logik. Und erstmal willkommen im X-Wing-Jahr 2024.
In der Hoffnung, dass was passiert. Diesmal mehr als letztes Jahr.
Auf jeden Fall. Es passiert schon sehr viel. Also wir starten schon mal mit dem Podcast im ersten Monat. Heute am 4.1. ist schon mal was passiert.
Ja, nachdem wir auch lange Zeit wieder pausiert haben, seit Juli letzten Jahres. Aber es sind trotzdem Dinge passiert. Ja. Also wir waren unterwegs, wir haben ein bisschen Turniere gemacht und gespielt. Und ja, ich glaube, dass das Größte, wo sich wahrscheinlich auch die Creme de la Creme der deutschen X-Wing-Community getroffen hat, das war ja dann in Köln beim World Open Qualifier.
Exakt. Wir waren mit dabei und werden so ein bisschen heute von unseren Erfahrungen da berichten, wie wir so das ganze Turnier erlebt haben, wie unsere Spiele so ungefähr waren und vor allem auch, was wir gespielt haben.
Das ist richtig. Genau. Ich glaube, dann können wir einfach erstmal vielleicht kurz so mit den Basics anfangen. Wobei, vielleicht, René, gab es noch irgendwas im letzten Jahr, wo du sagst, Mensch, ja, das, also mal abgesehen vom Turnier, irgendwas, was dein Star Wars-Jahr, gab es noch irgendwas Besonderes?
Oh, das ist schwierig. Da ich nicht so viel Star Wars hatte letztes Jahr, sind die Highlights überschaubar. Und das war dann schon die World Open Qualifier in Köln gewesen. Ne? Also, hat auf jeden Fall Spaß gehabt. War schön. Zu den Details kommen wir gleich. Und bei dir?
Ja, also ich sag mal, X-Wing-Thema war natürlich, das World Open Qualifier schon ziemlich cool, ziemlich spannend. Auch einfach toll, wieder die ganzen Nasen zu sehen, die man irgendwie in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen hat. Ja, von daher, also das war schon eine ganz coole Sache. X-Wing, ja. Ich muss aber sagen, kann ich auch heute sagen, ganz, ganz offiziell so, also gerade habe ich so ein bisschen das Tief für mich entdeckt, was X-Wing angeht. Also irgendwie hat es mich jetzt nach Köln jetzt nicht so mitgerissen, dass ich gesagt habe, und jetzt zocke ich noch 20 Runden hinterher. Aber das kann ja noch kommen.
Das kommt bestimmt noch, ne?
Ja.
Bin mir sicher.
Ja,
bei mir war es tatsächlich ein bisschen gegenteilig, aber ich hatte ja auch wenig X-Wing die letzten Jahre, ne, was ich ja halt immer wieder sage, toll. Von daher war es für mich eigentlich eher wie Durchstarten gewesen. Aber ich war auch auf Entzug. Ne?
Ja, das ist richtig.
Also es war schon ein kalter Entzug und von daher, der Körper hat es wiedererkannt und es hat gut getan und ich möchte mehr. Mehr X-Wing, mehr Turniere.
Na, da sind wir mal gespannt, was so passiert.
Noch. Deshalb habe ich mich jetzt auch schon mal für Itstein bei Yoda Starter angemeldet. Wann ist es?
Lass mich 13.1.
lügen. 13.1. Genau. Da werde ich auf jeden Fall mal hinfahren. Ich hoffe, du kommst mit.
Ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Da ist nämlich es ist auch ein Star Championship, gell?
Ja, genau.
Mhm, genau.
Mhm. Berührt also das etwa externe Entscheide?
Possibly.
Verstehe, alles klar.
Ja, genau. Aha. Ja. Aber lass uns erstmal in Vergangenes gucken, bevor wir in Zukünftiges gucken. Lass uns mal nach Köln schauen. Vielleicht ganz kurz für die jetzt nicht dabei sein konnten, die Zeit nicht hatten oder wie auch immer, vielleicht auch die Lust nicht hatten. Köln war an sich, also erstmal so, ich glaube, Veranstaltung war, sind wir uns einig, war einfach schön, dass sie überhaupt stattgefunden hat.
Ja, sicher, sicher, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, wieder die alte Bekannte zu sehen, die ich lange, lange nicht gesehen habe. Sie haben mich auch noch wiedererkannt, die meistens, auch schön. Hat mich auch gefreut. Das war gut, auf jeden Fall. Ja, wann war es denn gewesen, Herr Gott? Weißt du noch das Datum? Es war Anfang Dezember, ne?
Das war Anfang Dezember und zwar war das genau am 2. Dezember, 2. Dezember um 8 Uhr. Das war das erste Adventswochenende. Das war nämlich auch so ein Punkt der externen Entscheider, die dann sagten, okay, dann geh da hin.
Netterweise wurden wir gehen gelassen, nennen wir es mal so.
Genau, am 2. und 3. Dezember hat das Ganze stattgefunden in den Satori-Sälen oder in Satori-Säle in Köln. War, ja, ich glaube, so an sich war das schon in Ordnung. Also die Location. Ach so. Ja, also ich sag so, also jetzt an sich mal die Location als Allgemeines gesehen, ja, war in Ordnung. Wenn wir uns natürlich dann mal die Spiele anschauen, die gespielt wurden, also wir hatten natürlich, wir hatten Armada, wir hatten Legion und wir hatten X-Wing. Mhm. Und X-Wing hat ehrlicherweise, und ich glaube, jeder, der da gewesen ist, wird das auch so bestätigen können, X-Wing hatte unglaublich wenig Platz. Also die Tische haben gerade mal gereicht für 90x90 und vielleicht ein bisschen
es war eng. Karten. Es war elend eng. Also ich muss mir bei manchen Matches tatsächlich mit meinem Hintermann, also der andere Spieler hinter mir absprechen, wer sich wann bücken darf, weil sonst hätten wir sich gegenseitig mit dem Hintern quer über das Spielfeld befördert. Zum Glück war der schlank hinter mir, was ich sehr nett fand. War gut gepaart dann das Ganze, also hat's gepasst, ja. War auf jeden Fall eine logistische Herausforderung. Also
das war es definitiv.
Immer alles richtig zu arrangieren. Und vor allen Dingen auch in einer angemessenen Zeit das Ganze aufzubauen und arrangieren. Aber das war schon knapp, muss ich sagen. Mm. Ne?
Ja, war es auch. Also ich glaube, das lag aber auch einfach. Also ich habe eine Woche später war ich auf der Comic-Con in Stuttgart gewesen, habe dort mit einer Mitarbeiterin von Asmodee gesprochen, an deren Stand. Die haben das kommende Trading Card Game Star Wars Unlimited dort präsentiert und die Kollegin, mit der ich da gesprochen habe, die ist mit dem Marco Reinhardt. Kennst du ja auch, das ist ja der Ansprechpartner oder war unser früherer Ansprechpartner, wenn es um Asmodee Community Sachen ging.
Ja.
Genau, die beiden haben das wohl immer zusammen gemacht und die hat mir gesteckt, hey, wir haben das dieses Jahr an ein externes Unternehmen weitergegeben. Also ein externes Unternehmen hat das quasi irgendwie gemanagt und dann hat man auch gemerkt, okay, die haben halt einfach offenbar keine Ahnung von dem Spiel gehabt, weil wir wissen, also ich weiß, dass du warst das Jahr vorher leider nicht mit dabei in Hannover. Man weiß eigentlich, wie viel Platz man braucht für so ein Spielfeld und oder beziehungsweise für so ein Spiel, für eine Person. Und da haben sie gesagt, ja, das war halt ein bisschen blöd, ist das passiert. Aber gut, ja, Dinge können passieren. Wir wollen jetzt auch nicht da zu lang drin rumstochern, denke ich.
Nee, auf keinen Fall. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so mit den Eckdaten mal an, also von dem ganzen Sache. Also es waren insgesamt 70 Spieler, ne?
Ja, genau.
Die teilgenommen haben. Und ich würde sagen, wir erzählen erstmal was zu den Listen, die an sich da gestartet sind. Also die Verteilung der Listen, welche Fraktionen. Weil so im Vorhinein hat man schon gehört, dass es wird viel Republik geben, habe ich an jeder Ecke gehört. Jeder, der im Internet mal ein bisschen klickt, findet eine tolle Liste mit 3 Arcs und haut die aufs Feld. Und ich glaube, du hast das doch toll vorbereitet.
Ich habe eine Liste vorbereitet. Ja, also es sind, wir müssen ehrlich sein, es sind 69 Spieler gewesen, weil ein Spieler ist nicht aufgetaucht. Wir haben eine Aufteilung, wenn wir mal prozentual von groß nach klein gehen. Widerstand und Imperium, es waren 14 Spieler. Das heißt, haben jeweils 20,29% des Ganzen ausgemacht. Dicht gefolgt von der Republik, hast du gerade angesprochen, das waren 11. Dann haben wir, davor kommen sogar noch die Rebellen. Die Rebellen waren 12 Spieler. Ja, 12 Spieler bei den Rebellen, 11 Spieler bei der Republik. Dann haben wir die First Order, das waren 10 Spieler. Und Separatisten und Scum jeweils 4. Also das spiegelt gerade Separatisten und Scum, das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen das wieder, was X-Wing so im letzten halben, dreiviertel Jahr auch wirklich ausgezeichnet hat, dass gerade die Fraktionen, die früher sehr, sehr stark waren, plötzlich sehr, sehr schwach geworden sind oder zumindest wo punktetechnisch vielleicht so viel passiert ist, dass es sehr unattraktiv geworden ist oder dass andere halt viel, viel attraktiver wurden. Das absolut, ist halt vielleicht auch nochmal zu sehen, ja.
Schlägt ja dann in die gleiche Kerbe das Ganze. Aber alles in allem finde ich, jetzt mal abgesehen von Scum und Separatisten, wie dünn besetzt waren, aber das war auch erwartungsgemäß so, finde ich, ist eine relativ gesunde Verteilung.
Ja. Also, überraschend, muss ich auch sagen. Also ich hatte auch
überraschend
mit viel mehr Republik gerechnet oder auch viel mehr Widerstand. Ja. Das Imperium so stark vertreten war, hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht.
Jein, also ich habe schon gedacht, dass man ein paar Listen sieht, besonders wie jetzt mit den Bombern, ne, die jetzt doch schwer in Mode sind aktuell. Da gibt's schon tolle Builds, die man machen kann. Das ist ganz so vieles, hätte ich nicht gedacht, aber so um die 10, vielleicht ein bisschen weniger. Ja, doch. Ja, aber hat mich gefreut, dass das Imperium so stark vertreten war. Fand ich gut. Habe ich gegen Imperium gespielt irgendwann mal überhaupt?
Gute Frage. Das kannst nur du beantworten. Ich glaube,
ich kann das mindestens einmal, aber ich weiß nicht mehr. Doch, ich krieg's raus. Aber dazu kommen wir gleich.
Ich werde das herausfinden. Ja, genau. Also ansonsten hatten wir eine zweiköpfige, also für X-Wing ein zweiköpfiges Orga-Team, der Martin, der TK Nobody, der ein oder andere wird ihn kennen. Jetzt muss ich leider gestehen, ich weiß den Namen des anderen Kollegen nicht. Die haben aber trotzdem einen super Job gemacht. Es war natürlich sehr, sehr erschwert in vielen Belangen, wenn du halt mit zwei Leuten irgendwie so ein Turnier organisieren musst, judgen musst und alles drumherum, dann können da halt einfach auch Fehler passieren. Das hat sich Dinge eingeschlichen während des Turniers, dass das Matchmaking nicht einwandfrei funktioniert hat. Direkt schon in der zweiten Runde ist dann einfach wurden Matches ausgespielt oder ausgeworfen und dann hieß es, nee, Mist, das können wir nicht machen, das ist falsch. Ich glaube, da gab es einen Zahlendreher bei einem Pairing oder nach einem Pairing, wo es falsch eingetragen worden, und dann hat man halt plötzlich die Situation, dass dann das alles hinten vorne nicht funktioniert. Dann wurde es nochmal neu gemacht, was ja auch prinzipiell okay ist. Es ist ja blöd, wenn der Gewinner plötzlich an ganz hinten am Tisch spielen muss, obwohl er eigentlich ganz vorne am Tisch spielen müsste.
Ja, also, passt nicht so ganz.
Ja, also das aber trotzdem da, Chapeau und vielen Dank an die beiden, die das sehr, sehr, sehr gut organisiert haben und die auch auf die Community gehört haben. Gerade zum Ende hin war halt die Frage, ich glaube, vor dem letzten Spiel war das, ob wir das noch machen, weil diese Satori-Säle hatten auch so ein bisschen ein Zeitfenster geöffnet. Das heißt, ich glaube, wir mussten ab 22 Uhr mussten wir raus. Und wir waren halt irgendwie super knapp mit dem letzten Spiel. Ja. Es war halt einfach, es war super eng getaktet. Passiert auch. Aber trotzdem, das hat am Ende funktioniert und wir haben das durchgezogen.
Richtig, ja, es war wirklich ultra knapp. Aber das letzte Spiel war auch einfach ein ultimativ kurzes Spiel, sag ich mal. Ja, weil die Zeit musste mit Einverständnis über alle Spiele, wohlgemerkt, mit Mehrheitsentscheid, sagen wir es so, es wurde abgestimmt, wurde die Zeit sehr früh gestartet, sodass fast der komplette Aufbau schon in die Zeit reinging, leider. War halt organisatorisch nicht anders möglich. Von daher ist es einfach mal so, muss man halt mal damit leben. Ja,
ja, passiert. Also, was heißt passiert?
Ich habe auf jeden Fall etwas schneller gespielt, die Runden.
Ja.
Also ich habe sehr viel Gas gegeben im letzten Spiel, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Gas. Ich musste auch ordentlich aufholen. Ja.
Naja, ja, aber dazu später. Am Ende vielleicht noch ganz kurz, also klar, Legion, haben wir gesagt, war dabei, dann war Armada noch dabei. Draußen vor dem Spielsaal wurde von Asmodee auch noch wurden Demotische für Star Wars Unlimited und ich glaube, das andere war, ich weiß, Shatterpoint, glaube ich.
Shatterpoint.
Genau, also auch das immer sehr schön. Man konnte auch schon was gewinnen. Es gab ein paar Demo Karten, also Event-Karten für Dings zu gewinnen, oder beziehungsweise du hast dich hingesetzt, hast gespielt und hast die danach halt bekommen, so zwei Karten für Star Wars Unlimited. War eine ganz coole Sache, das war für mich auch wichtig, weil das Spiel, da möchte ich Geld rein investieren, ich habe da Lust zu, ich freue mich da sehr drauf. Aber dann lass uns doch einfach mal kurz über unsere persönlichen Runden sprechen. Also wir werden jetzt vielleicht nicht auf alles eingehen können, was so passiert ist. Also so leid es uns tut, das funktioniert natürlich nicht. Aber wir haben ja ein paar Highlights für uns. Also vielleicht haben wir ein paar Highlights. Ich hoffe es doch sehr. Willst du einen Anfang machen? Also erste Runde
ich würde sagen, wir fangen erstmal mit unseren Listen an, was wir so gespielt haben.
Ah ja, klar, das können wir.
Wäre vielleicht nicht, also ich fange einfach mit meiner Liste an. Bitte, die bitte. Hat jeder bestimmt schon dreimal gesehen und dreimal drüber geflucht. Das ist so die Liste, die durch den Paul Hiever populär wurde, Republik 1:1 kopiert, womit er im World Open Qualifier in den USA gewonnen hat. So. Also, da drin ist ein ARC 170 mit Oddball, nämlich die Siege of Coruscant Variante, also der Pre-Build, ne, der Standard-Loadout. Dann der ARC 170 Wolfie, auch hier der Prebuild von der Belagerung von Coruscant. Und der ARC 170 Jack, auch die Coruscant-Version. So, dann eine ganze, somit haben wir schon mal einen unmobilen Klotz in der Mitte, der sich gegenseitig schön unterstützt und nicht Feuerkraft hat. Und zum Flankieren ist dann der Anakin Skywalker dabei im ETA 2 Actis. Auch da die Siege of Coruscant-Version. Und dann, um einfach Gegner ein bisschen zu schwächen, kommt noch ein N1 Starfighter rein, nämlich Padma Amidala. Und die ist ausgerüstet mit einmal Treffsicherheit, um Hit in Grid zu drehen im Bullseye, ein Proton-Torpedo und passive Sensoren, damit sie auch erst beim Engagement sich dann den Lock holen kann, falls vorher was mit höherer Ini noch nicht in Reichweite ist. Ja, also eine Liste, die man schon kennt, die ich vorher einmal geflogen habe, aber mir Freude bereitet hat und von daher dachte ich mir, kommen die nämlich mit. Und das war unterstrich auch gut so.
Ja.
Willst du erst deine Liste vorstellen oder wollen wir direkt reinstarten?
Dann noch kurz ein Blick auf meine Liste. Die hatte so ein bisschen eher, also meine Liste kennt man von mir. Es kam sogar jemand auf mich zu und sagte, hey Mensch, Dennis, ich habe deine Liste mal mir kopiert. Du hast die auf Instagram mal gezeigt. Ich fand das total toll. Das war der Andreas. Der hat auch die Liste quasi nicht eins zu eins identisch, aber auch eine ähnlich gebaute Liste jetzt auch mit dabei gehabt. Und zwar mit einer Gauntlet. Also erstmal Rebellenfraktion. Das war meine gewählte Fraktion mit einer Gauntlet. Ezra Bridger an Bord. Dazu Leia Organa. Und Hera Syndulla. Hera war natürlich großartig. Ezra ist quasi gefühlt einmal zentral irgendwo stehen geblieben und konnte das alles machen. Und irgendwann hat er ein bisschen Schaden bekommen, aber den Stress abgebaut. Also das war schon ziemlich gut. Das hat mir viel Spaß gemacht. Dann eine VCX 100 mit Kanan drauf. Ich habe sie ursprünglich ein bisschen anders gespielt, als wir ein paar Mal geübt haben. Da ist mir aufgefallen, ey, komm, nee, da muss Saw Gerrera trotzdem mit drauf. Also so ein bisschen der Klassiker, der dabei ist. Also Saw ist mit drauf gewesen. Urza Ren, die finde ich zum Beispiel ziemlich cool, weil die Möglichkeit gibt, zwei Zielerfassungen aufrechtzuerhalten. Und wenn ein befreundetes Schiff in 0 bis 3 zur Ghost in eine Zielerfassung genommen wird, dann kann die Ghost eine Zielerfassungsaktion machen. Das ist natürlich richtig böse. Vor allem, ich muss auch nicht das gleiche Schiff nehmen, sondern ich suche mir einfach eins aus. Ich mache eine Aktion. Und dann nehme ich halt das, was vielleicht am nächsten zu mir steht. Dann, na klar, Sabine Wren, 2 Punkte, ein kleines Geschenk. Die hat dann noch das verstärkte Beskar mit dabei gehabt und den Boy Luke, auch so ein No-Brainer, sag ich mal. Ja, die Liste ist, wie gesagt, ähnlich nochmal gespielt worden. Also vielen Dank da an das Kopieren meiner Liste. Ich habe mich sehr gefreut und vor allem er hat sie besser gespielt wie ich, weil ist in der Platzierung über mir gelandet. Es sei gegönnt. Ja, dann so viel zu unseren Listen.
Starten wir mal die erste Runde.
Genau.
Ja, die erste Runde war Assault. Die Mission Assault at the Satellite Array. So heißt das Ding. Darf jeder selber nachschlagen, was das macht. Mussten auch viele im Turnier tatsächlich immer noch mal machen. Hat mich, das heißt überrascht, weiß ich nicht, ob mich das wirklich überrascht hat, aber ich fand es verständlich und nachvollziehbar. Ist okay, dass man die Mission noch mal kurz grob überschlägt. Besonders der Aufbau, da war immer so eine Überraschung. 3 Hindernisse, 5, okay. Also Objectives, so. Naja, egal, Assault. Hat dann alles schön geklappt. Erste Runde gespielt habe ich gegen Blau 2. Schönen Gruß an der Stelle, war ein schönes Spiel. Der hat gespielt First Order. Der kam mit 2 Tie Whisper rein. Einmal Kylo Ren, einmal Wrath. Und dann kam natürlich 2 Tie FO Fighter, Commander Malaris, Midnight und ein SF, Lieutenant Le Hous. Die ganze entsprechend irgendwie ausgerüstet. Ins Detail gehe ich jetzt nicht. Erstes Match zum Warmwerden. Richtig warm geworden bin ich, so nicht 1000%ig. Daher das ganze Ding auch ein bisschen verloren. Ich weiß nicht mehr den genauen Ausgang. Es war keine haushohe Niederlage. War ein gutes Spiel. Gegner war nett. Angenehm. Prima. Ich konnte mein Feuer nicht so richtig konzentrieren, wie ich es gerne gemacht hätte. Und so ist das Ding irgendwie schleichend an mir vorbeigegangen, die Niederlage. Waren jetzt weder große Verluste auf seiner Seite noch auf meiner. Hat halt nicht gereicht am Ende. Aber ist okay. War gefühlt trotzdem ein gesunder Start ins Turnier.
Ja, ich hatte auch einen sehr gesunden Start. Also ich hatte dann wahrscheinlich den gesünderen Start, weil ich das erste Spiel gewonnen habe. Ich hatte gegen Pete McLame gespielt. Der Pete hat eine Scum and Villainy, eine Scum and Villainy-Liste mitgenommen, die ich so auch nicht vermutet hatte, weil er hatte hatte eine Firespray mit drin mit Crassus Trellix, hatte Cavill im Y-Wing, Ntru Zulak im Z95 und den Mandalorianer im ST70. Das Ding war, die Liste war echt, die war schon gut, aber das haben wir auch, habe ich so im Nachgang haben wir auch drüber gesprochen, er hat leider so ab und zu das Feuer einfach falsch gesetzt und hat das falsche Schiff angegriffen und ein bisschen das Feuer verteilt. Dann hatte ich noch so einen glücklichen Schuss auf den Z95. Am Ende ging es dann 19-11 für mich aus, wo ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber war. Und im Endeffekt muss ich sagen, war das so für den Turnierstart, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also es war also nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern weil es auch einfach so ein lockeres Spiel war. Es war wie so am Tisch zu Hause. Ja, man hat sich dabei cool unterhalten. So, haben die meisten mit Sicherheit beim ersten Spiel genauso gemacht, aber es war so, dieses Reinkommen wurde dadurch wesentlich erleichtert. Also viele Grüße an den Pete an der Stelle. Vielen Dank nochmal fürs Spielen, falls du zuhörst. Das war ganz, ganz großes Kino. Ja, das zweite Match wurde gepairt und wurde dann nochmal gepairt. Ich stand meinem Gegner schon gegenüber, habe schon freundlicherweise ein paar kleine 3D gedruckte Crates bekommen. Und dann sagte ich, ja, dann wurde es neu gematcht. Und ich sagte, nee, pass mal auf, ich gebe sie dir wieder. Er sagt dann, nein, wir haben so viele davon da, kannst du haben. Ich sage, okay, cool, dankeschön. Ja, das zweite Spiel für mich ging dann gegen, ja, ich sag mal, eine Fraktion, die ich gar nicht so mag in dem Fall, und zwar gegen die Republik. Wer hätte es gedacht? Der Pyro-Puschel, der Carsten, der hat seine Liste auf die Platte gesetzt. Und ich muss halt sagen, ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut beim Fliegen, honestly, aber jemand wie Amidala, ey, die hat mich so angepisst. Ich war selten von einer Frau so genervt. Nee, aber also hat eine Liste gespielt, so wie wir es vorhin schon hatten. Siege of Coruscant Oddball, Siege of Coruscant Wolfie, dann Padma Amidala im N1, Jack aus Siege of Coruscant. Er hatte dann noch Slider und Boost im Z95 Headhunter mit drin gehabt. Aber das Problem ist, ich hab meinen Fokus zwar fokussiert bekommen, aber ich konnte halt ja nie irgendwie was wirklich ändern. Also auch Saul Guerrera bringt halt nichts gegen Amidala. Bringt dann nichts,
genau, exakt. Ja, wenn Amidala gut positioniert ist, ja.
Genau.
Nur einen Fokus modifizieren ist wirklich wenig.
Ja, und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also er hat sehr, sehr gut hier seine Schiffe platziert gehabt. Also vielleicht ganz kurz, es war Salvage Mission, war die zweite Runde. Ja. Genau, sollte man noch der Form halber sagen. Ja, ich mach's kurz und knapp. Es ging dann 8-23 für Carsten aus. Ich habe ihm quasi den weiteren Weg geebnet, um dieses Turnier erfolgreich abzuschließen. Also Carsten, wenn du das hörst, habe ich gern gemacht.
Ja, zweite Runde bei mir. Salvage wurde schon gesagt. Der Spieler war Overtwo, so lese ich jetzt einfach mal. Er hatte Resistance gespielt. Auch eine, ich nehme es mal Anführungsstrichen, gängige Resistance-Liste aktuell. 4 T-70 X-Wings, Elo Asti, Tamin Wexley, Venisa Dosa und Jessica Pava. Und das Ganze dann abgerundet mit einem Y-Wing, nämlich Sorry Bliss. Und die mit Plasma-Torpedos daherkommt. Ja, Anflug. Meiner hat besser geklappt wie seine, auf jeden Fall. Ich konnte mich gut positionieren, entsprechend konnte ich auch ein bisschen gezielt mein Feuer austeilen. Ihm war es nicht vergönnt. Ich habe mich ein bisschen aus dem Feuer wieder entzogen. Und vor allen Dingen selbst, ich habe mich früh um die Kisten gekümmert. Ja, guckt, dass ich gleich welche habe. Jede Kiste gegriffen, die ich nur greifen konnte. Auch mit den Arcs, ganz egal mit was. Ich habe zugegriffen und das hat sich auch gelohnt, weil so konnte ich schon am Anfang wirklich Punkte sammeln und musste ihn ein bisschen zwingen, dann auch sich zu entscheiden, schießt er jetzt auf den ARC, diesen Schaden untereinander ein bisschen verteilen oder geht er auf die Jungs mit den Kisten und kann so vielleicht verhindern, dass ich Punkte bekomme. Hat leider nicht gereicht. In dem Fall für ihn, da habe ich das Match gewonnen. Ich habe kein genaues Ergebnis mehr, war aber auch kein zu Null oder ähnliches, war ein gesundes Match. Und war auch ein schönes Spiel. Angenehmer Gegner.
Alles war, das, war das der mit seiner Freundin da gesessen ist?
Genau, seine Freundin war dabei und die hat netterweise auch Buch geführt, hat schön die Punkte geschrieben. Vielen Dank nochmal dafür, fand ich klasse, war ein Top-Service. Hat es auch sehr gewissenhaft gemacht. Und sonst hat sie ja in dem Buch gelesen. Auch okay. Ja. Oh, das war auch ein Match, da war es ja unendlich eng, also räumlich auch, weil hinter mir war es dann, wir standen wirklich so hintern 30 Zentimeter auseinander. Aber es fand ich jetzt nicht schlimm. Ich stehe eh meistens die ganze Zeit beim Spiel. Ist einfach viel besser für den Überblick, weil immer, wenn ich mich setze und Manöver auswähle, fliege ich nämlich falsch. Ganz schlecht. Also immer schön stehen bleiben, wenn man vernünftig ein Turnier spielen möchte. Ja, sehr die dritte Runde. Gehen wir da rein. Chance Engagement gab es da. Ne? Mhm. Da ging es gegen den White Templar. So hieß der.
Der White Templar.
Ich nehme nur die Nicknames, weil ich weiß nicht, ob wir Namen sagen dürfen. Deshalb bleiben bei Nicknames. Entschuldigung. Auch hier war es wieder mal Resistance als Gegner. Und ja, auch hier wieder die gängige T-70 X-Wing-Geschichte. Tamin Wexley, Elo Asti, Jessica Pava, ein Y-Wing, Sorry Bliss mit Plasma-Torpedos. Und hier aber als Unterschied kein vierter T-70, sondern ein A-Wing, nämlich Lulu Lampa. Ja, wie gesagt, meine Notizen sind leider sehr begrenzt. Daher kann ich nur sagen, dass ich das Match gewonnen habe. Es war ein gesunder Sieg mit einem vernünftigen Abstand. Ich glaube, es war einstellig.
Mhm.
Ja. Ich kann leider nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr, bedauere. Ich würde gern mehr dazu sagen, aber ich meine, der nette Herr hat mir auch diese schicken 3D-gedruckten Grades geschenkt.
Ja.
Vielen Dank nochmal dafür. Dankeschön, die sind super, ich finde die klasse.
Ich glaube, das waren die Kollegen aus Erfurt, wenn ich
ja, mich nicht korrekt, er kam genau. Auf jeden Fall aus Erfurt, ja. Auf jeden Fall. Schlank, groß, netter Kerl.
Mhm. Ja, mein Spiel in der dritten Runde ging auch gegen Resistance, gegen den Chipson. Und ich habe Chipson
war früher im Sport der Spitzname von meinem Vater.
Ach, schau mal einer.
Fällt mir gerade so ein. Aber ist ja egal. So viel am Rande dazu.
So viel am Rande, ja. Der Chipson hatte die Sorry Bliss im Y-Wing dabei, Lulu Lampa im A-Wing, Elo Asti, Tamin Wexley und Jessica Pava im X-Wing. Ja, ich bin mit sehr gemischten Gefühlen in dieses Match gegangen, weil ich einfach wusste, dass meine Liste, die kann zwar austeilen, die muss aber auch einstecken können. Und so, also ich muss sagen, Sorry Bliss ist ziemlich, also ist in so einer Liste schon sehr krass, sehr gut vor allem auch. Er hat halt Lulu Lampa unglaublich gut gespielt, hat mit Lulu irgendwie mir einfach ständig im Heck gehangen. Somit konnte er immer mit 4 Angriffswürfen schön durchbrettern und ich konnte halt nicht wirklich viel verteidigen. Am Ende war es dann ein freundliches 13-23 für Chipson. Und da habe ich dann gemerkt so, oh Mann, jetzt bin ich genervt. Das zweite Spiel am Stück verloren und vor allem halt auch gegen so. Also ich möchte ja niemanden jetzt seine Listenbaufähigkeiten irgendwie absprechen, um Gottes Willen, also bitte nimmt mir das nicht für krumm, aber in dem Moment habe ich einfach gedacht, weißt du, gegen so einen Scheißdreck. Also das hat mich einfach genervt, weil diese X-Wings sind zu günstig, also jedes Schiff kostet 4 Punkte und die haben echt Power dabei und das fand ich halt.
Sieben Hitpoints?
Ja, genau.
Darf man nicht vergessen, ist schon mächtig, ja.
Richtig. Also.
Aber ich sage es halt, was könnte die Fraktion sonst aufbieten? Nichts. Von daher ist es leider der einzige Weg dort. Ne?
Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Aber das hat mich genervt, muss ich sagen. Und da bin ich nach dem Spiel, also mein Gegenspieler total freundlich, super nett und hat sich auch mehrfach entschuldigt für seine guten Würfe und der hat mich mehrfach dafür entschuldigt, dass ich so beschissen spiele. Also ich habe keinen Flugfehler oder sonstiges gemacht, aber meine Würfel die waren sogar ganz in Ordnung. Aber seine Würfel waren halt einfach die besseren. Und wenn du halt ein Schiff hast, was nicht verteidigen kann und nur auf sowas wie Reinforce angewiesen ist oder ein bisschen die Macht von Kanan, dann ist es halt gemein, wenn du dann halt einfach einen vollen Beschuss von mindestens 3 X-Wings bekommst. Aber gut, im Endeffekt, er hat fair gewonnen und es war am Ende noch knapper, wie ich es vermutet hatte mit 13-23. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft aus dem Chance Engagement, weil ich dachte, naja, so ein paar Schiffe halb irgendwie zu kriegen, das habe ich ja auch. Aber ich sag mal, 13 Punkte bei Schiffen, die alle 4 Punkte kosten, ist halt schnell gemacht, sag ich mal. Also das ist, naja. Aber im Endeffekt war es schon in Ordnung und ich bin trotzdem motiviert ins nächste Spiel gegangen, was dann Scramble the Transmission war, das vierte Spiel, das letzte Szenario, was wir hatten. Und da habe ich wieder gegen Resistance gespielt und gefühlt auch irgendwie gegen die gleiche Liste wieder. Und da war ich dann so kurz so, bitte nicht, bitte alles, aber nicht das nochmal. Und das war der David Antilles, so ist sein Nickname. Und der spielte im Grunde genau die gleiche Liste. Außer, dass er statt Lululampa hatte er Vanessa Dosa mit drin, im X-Wing. Und da war es so, das war ein jüngerer Spieler, der hat auch noch nicht so viel Turniererfahrung gehabt. Ich glaube, er sagte mir sogar sein erstes großes Turnier jetzt. Er war, glaube ich, auch mit seinem Vater da. Also bitte nicht, also nagel mich drauf fest.
Ja, der war aber gut, glaube ich.
Der war am Ende, war der auch irgendwo in den Top 30 auf jeden Fall drin.
Sehr weit oben.
Der war in dem Spiel, habe ich halt einfach die besseren Würfel gehabt oder auch die besseren Treffer, weil ich wirklich seine X-Wings, ich im Grunde fast in jeder Runde einen X-Wing abgeschossen habe. Und bei Scramble ist es natürlich auch so ein bisschen von Vorteil, wenn du ein großes Schiff hast. Ja, wenn du halt irgendwo ein bisschen auch, ich sag mal, ein bisschen näher irgendwie dran stehen kannst, die Dinge gleich wiederholen kannst. Am Ende ging das Spiel 20-8 für mich aus. Ich habe wieder ein bisschen Mut gefasst und war bereit für die nächste Runde.
Ja. Runde 4 war es. Scramble. Gespielt habe ich gegen Raffaro.
Ja.
Das war dann, war schön. Nach 2 Wins und einer Niederlage in den 3 Runden davor sitzt man relativ weit vorne an den Tischen. Das war, glaube ich, Tisch 7 oder 6 oder sowas. War sehr weit vorne, war schön.
Platz gehabt auch, gell?
Ja, da war die Luft auch besser, ganz eindeutig. Ja. Und er hat natürlich auch, was hat er gespielt? Resistance. Ja, also wenn ich jetzt immer drüber schaue, ich habe dann das dritte Mal gegen Resistance gespielt.
Ja, das kenne ich.
Was hat er gespielt? Ja, es waren auf dem Feld 3 T-70 X-Wing, nämlich Elo Asti, Tamin Wexley, Poe Dameron, aber nicht der Happy Trigger Boy, sondern der Commander Dameron. Dann war Sorry Bliss dabei, ganz klassisch mit Plasma-Torpedo wie immer. Ne? Und BB-8 im Pod. Ich hasse die Pod-Dinge. Ich mag das ganze Ding nicht. Ist aber egal. Ist so eine Geschmackssache. Von daher ließ er sich ganz gut abschießen, der kleine Pod. Das war okay. Wir haben uns da gar nichts geschenkt im Spiel. Wir haben relativ lange Planungsphasen gehabt, haben wir gemerkt. Aber wir beide, also war auch keiner von anderen sauer, das war okay, ja, weil es war wirklich totale Positionierungskiste. Wir haben uns da jedem das konzentrierte Feuer verweigert. Das komplette Spiel lang. Es ging natürlich in die Zeit, klar. Also ich hatte, glaube ich, kein einziges Match, das nicht in die Zeit ging. Im Endeffekt hat Erfahrung das Ding gewonnen mit 8-5. Also es ist eher so, also wir haben uns überhaupt nichts geschenkt. Und das war eigentlich schön. Es war auch eine schöne Herausforderung. Ist halt dann scheiße, wenn man in die Gesamtplatzierung schaut, wenn man durch so wenig Punkte macht. Ist halt meh. Aber es war trotzdem ein super spannendes Match. Und von daher war es wirklich ein tolles Match. Wenn nicht sogar das Interessanteste am ganzen Tag, trotz Niederlage. Fand ich schön. War ein schönes Match. War prima, ja. Ich glaube, das war echt das Spannendste, vielleicht sogar mein Highlight an Matches gewesen, weil halt wirklich der Denksport da war, war wirklich gefragt, wie fliege ich und nicht nur so ein bisschen, das war das Entscheidende. Und ja, flugmäßig war da alles safe, da war alles richtig gemacht von beiden Seiten. Ich glaube, wirklich Fehler hat da keiner gemacht. 8-5 ist okay, so ging es eben aus. Ich tue mir auch wirklich schwer, um zu sagen, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt, hey, meine Würfel waren gut, seine waren schlecht, andersrum, meine waren schlecht, seine gut, ganz egal in welchem Match, weil ich weiß nie, ob es wirklich dann ein objektiver Blick drauf ist, ob es wirklich so war. Weil es immer so ein subjektives Feeling, glaube ich. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich das wirklich sagen kann oder soll oder will oder ich weiß es nicht. Deshalb lass das Thema Würfel echt raus. Auch wenn, klar, jeder ärgert sich im Turnier über die eigenen Würfel, ohne Frage, ne? Und garantiert auch über die vom Gegner. Zwangsweise.
Ja.
Aber das Thema Würfel, ich habe keine Ahnung. Egal, weg damit. Ja, nee, war ein geiles Match. Also wirklich, gegen Raffaro, nochmal Dankeschön. Ja. Das Hemd hat gesessen, die bunt verhaltene Hose auch. Alles war prima. War super. Nee, der kommt wenigstens immer gut gekleidet. Finde ich sehr anständig.
Das stimmt. Ja. Das ist richtig.
Ja, finde ich gut. Ja, war schön. Prima. Runde 5. Assault at the Satellite Array. Hatten wir schon mal. Runde 1 war, ist okay. Da habe ich gespielt gegen den Talin. Und er hat gespielt Republik. Und zwar nicht ganz das, was meine Liste war, aber er hat auch die 3 Siege of Coruscant Arcs mitgebracht, nämlich Oddball, Wolfie und Jack. Dann hat er 2 Y-Wings mitgebracht. Das kannte ich jetzt nicht so, fand ich aber gut. Matchstick und Broadside. Und das Ganze abgerundet mit einem Z95, nämlich mit Slider. Ja. Mein Anflug war schöner. Ich konnte mein Feuer besser konzentrieren. Und dadurch hat sich das Ding dann nach wenigen Runden ziemlich klar in meine Richtung bewegt. Das Ganze ließ sich auch so stabilisieren vom Ablauf her. Was ich vorhatte, hat wunderbar funktioniert. Und von da war das dann ein gesunder Sieg. Aber genaue Punkte, ich habe sie leider nicht notiert. Beim nächsten Turnier werde ich besser mitschreiben. Aber schönes Spiel.
Memo lief an gut. Uns selbst, ja.
Ja, lief gut. Ja, mussten zweimal einen Judge bemühen wegen Arc-Messen. Es war auch das einzige Spiel im ganzen Turnier, wo der Judge bemüht wurde. Musste zweimal Arc gemessen werden. Ich war der Meinung, ist drin. Er war der Meinung, ist nicht drin. Beides Mal war es drin, ist okay. Von daher hat auch das dann natürlich noch am Ende dazu beigetragen. Ja. Aber dafür haben wir ja so einen Judge. War aber auch ein schönes Spiel. Ging gut für mich aus, hat mich sehr gefreut. Und ja, deine Runde 5.
Meine Runde 5 ging erneut gegen eine Scum-Liste. Also ist interessant, es gab nur 4 Scum-Listen und gegen zwei davon habe ich gespielt. Und zwar gegen den Kain 90. Der kam, eine sehr interessante Mischung. Der hatte Lima Kai im Y-Wing. Der hatte Dirge, Victor Hale und Cad Bane im Rogue-Class Starfighter. Er hatte noch Alice Hadrazin im Y-Wing, den habe ich gerade vergessen. Mhm. Und den Z95 Kopfjäger mit Bosk an Bord.
Kennst du alle Pilotenfähigkeiten auswendig von der gegnerischen Liste?
Natürlich nicht.
Gut, beruhigt mich.
Na, also ich muss auch gestehen, also ich habe als gedacht, als ich auf ich wollte nicht auf Dirge gehen, weil ich habe den Separatisten Dirge mit dem hier Scum Dirge verwechselt.
Das wäre mir bestimmt auch passiert.
Ja. Aber ich musste auch ganz ehrlich sagen, es war mir auch relativ egal am Ende. Ich habe auch zu jedem gesagt, ganz ehrlich, ihr kennt eure Liste und wenn ihr der Meinung seid, jetzt darf ich was machen, dann sagt mir das. Dann wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht, dann melde ich mich irgendwie. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ich vertraue da auch meinem Gegenspieler, weil der kennt seine Liste besser. Ich kenne meine Liste wahrscheinlich besser wie er. Von daher war alles fein. Das Schöne an dieser Runde war, dass mein Anflug unglaublich gut war, dass ich ihn zweimal sehr, sehr gut berechnen konnte. Und ich hatte aber auch das Road-Glück, muss ich sagen. Also es gab eine Runde, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich den Roadwurf schaffen. Sonst klappt einfach nichts. Ich konnte nichts anderes auswählen. Ich musste es hinkriegen. Und es hat dann auch geklappt. Also es ist ein Glücksspiel am Ende auch. Es ist ein Würfelspiel.
Bisschen, klar.
Ja. Und dann sind halt relativ schnell auch von ihm ein paar Schiffe gegangen. Aber er hat halt auch massig Feuer zurückgegeben. Am Ende ging das Spiel 14-12 für mich aus. Also auch eine knappe Kiste. Mhm. Aber es war wirklich so, dass er dann am Ende, er hat auf eine Ghost geschossen, die nur noch eine Hülle hatte. Und er hat, ich glaube, 3 Würfe. Ich habe aus Spaß zu ihm gesagt, ich würde jetzt gerne mal ein paar Leerseiten von dir sehen. Und er hat nur Leerseiten geworfen.
Ja, sag ich, oh,
mit Ansage. Das hat mir auch wirklich leid getan. Er war auch so ein netter Kerl. Also es tut einem ja immer so ein bisschen leid, aber es hat mir hier in dem Fall besonders leid getan, weil er einfach gerade bei den Schüssen die bessere Position hatte und er hätte es gewinnen müssen. Er hätte die Ghost abschießen müssen, hat sie nicht geschafft. Okay. Und dann ging es am Ende 14-12 aus für mich, dankenswerterweise. Und somit war Assault durch. Und dann kam ja die große Richtung, ey, was machen wir jetzt? Ja. Spielen wir noch die letzte Runde? Und Mehrheitsentscheid war ja. Ich fand es sehr, sehr gut, dass wir die letzte Runde noch gespielt haben an dem Tag.
Genau, sonst hätten sie am Folgetag spielen müssen, früh morgens. Und das wollte ich auch nicht. Da bin ich aus dem Turnier-Feeling raus. Ja, und sechs Runden müssen schon am ersten Tag passieren. Finde ich schon wichtig.
Richtig. Also ich hätte es verstehen können, hätten sie jetzt gesagt, wir müssen jetzt dicht machen. Klar, dann muss das halt, logisch. Dann geht's nicht
dann
anders.
Geht's nicht, ne?
Aber im Endeffekt war es halt wirklich gut, dass da auch die Mehrheit gesagt hat, wir machen das, weil es wäre irgendwie anders blöd geworden. Letzte Runde war Scramble the Transmission und ich habe gegen Raffaro gespielt.
Super.
Ja. Das heißt also, seine Liste spult nochmal zurück, wenn ihr es nochmal hören wollt. Das war aber auch so ein Spiel und das war ja auch, diese Runde ging ja schon los. Also im Grunde lief die Zeit schon, bevor wir alles.
Du bist noch zum Platz gelaufen, gewissermaßen.
Ja,
und da ist die Runde schon gestartet. Ich meine, alle Spieler wussten das. Das war ja so vereinbart, weil es aus Zeitgründen nicht anders machbar war. Aber es war schon ein krasser Start. Ja,
es war so wie so ein,
wie Le Mans früher, 24 Stunden von Le Mans, ja. Früher sind die Leute, die Fahrer außerhalb von ihren Autos gestartet, die sind zum Auto hingerannt und eingestiegen. Ja, okay. Und so, wer schnell laufen konnte, genau, war ein Platz weiter vorne, ja, so war das. Ja, also richtig. Oldschool Rallye, keine Ahnung. Ja.
Aber dieses Spiel, und du hast es gerade auch schon bei dir gesagt, das gegen Raffaro, das war so eins der spannendsten Spiele. Und das muss ich am Ende auch sagen, weil dieses Spiel, da hat ein Hitpoint am Ende ausgemacht. Und zwar hat er, ich sag's mal blöd, ich bin ein bisschen sehr aggressiv mit der Ghost reingeflogen und Ezra hing ein bisschen hinter, der konnte noch ein bisschen Feuer fangen. Mein Luke war plötzlich ionisiert und musste irgendwie eine Ehrenrunde drehen, aber ich stand plötzlich mit Luke hinter seinem Poe und mit meinem Ezra relativ nah zu seinem Poe. Und Luke schießt mit Proton-Torpedos. Er hat nur noch, ich glaube, hat nur noch 2 Hitpoints gehabt auf seinem Poe. Und dann durfte noch Ezra schießen. Der hat halt den Heckfeuerwinkel, war Range 1, war aber durch einen Asti durch oder durch ein Hindernis, ich weiß es nicht. Am Ende habe ich einen Treffer noch durchbekommen, der zweite hätte noch durchgehen müssen. Der hat hier einfach den besseren Wurf gehabt und dann ging es am Ende 7-12 für ihn aus. Andersrum, Poe hätte quasi, ich glaube, Poe war so teuer, dass ich dann das hätte gewinnen können. Also
Poe kostet 6 Punkte.
6 Punkte, genau. Ja, das, dann wäre es zumindest zum Draw gekommen, also zum Unentschieden. Hat mich ein bisschen geärgert, also nicht für ihn, ja, weil er hat super gespielt, er hat auch fair gespielt. Nur ich habe, und da habe ich wirklich gemerkt, was du hast jetzt gerade gesagt, auf die Würfel, naja, aber da habe ich wirklich gemerkt, ich habe kein Glück mehr in der Hand gehabt. Ja, ja, aber auch zu die ersten Angriffe. In den ersten Angriffen, ich würfel nur Leerseiten und er würfelt und hat halt irgendwie 4 Hits aus der Hand oder so. Autsch. Aber also No Front, das ist super gewesen, hat das toll gespielt, hat das toll runtergespielt auch am Ende. Und von daher fair gewonnen, gutes Spiel gewesen, hat mir Spaß gemacht am Ende dann trotzdem, auch wenn es mich halt einfach genervt hat. Aber hey, für die letzte Runde, die Kaltstartrunde, war das schon ganz gut.
Mhm. Ja, letzte Runde, genau. Scramble hatten wir schon. Ich habe gespielt gegen Dodonna, der dann auch das ganze Turnier am Ende gewonnen hat. Falls du zuhörst, nochmal Glückwunsch. Gespielt hatte Rebellen. Endlich mal eine andere Liste wie Resistance. Danke. Okay, was kam auf mich zu? Einmal Chopper in der VCX 100 mit Saw Gerrera drauf und Magwa Yaro. Also sprich, Magwa Yaro ist, wenn er verteidigt und er Schaden kriegt, darf er eine Zielerfassung nehmen, auf den er angegriffen hat. Mhm. Dann hat er dabei gehabt einmal Han Solo im Falken, ganz klassisch, wie man es kennt, mit Bistan, so dass er zweimal schießen kann. Der Co-Pilot rein für 2 Fokus und Trickshot. Sabine Wren im TIE Fighter. Und Luke Skywalker, der für 5 Punkte, der günstige von Battle Over Yavin.
Battle of Yavin.
Genau, mit R2-D2, Proton Torpedos und so weiter. Ja, Anflug. Ich habe mir als Ziel die Ghost genommen, weil die Stadt einfach schöner. Ich habe meine Arcs schön positioniert, bin drauf zumarschiert, habe auch geguckt, dass ich den Output mit diesen runterkrieg über Amidala. Einige ein bisschen rumgeeiert in der Ecke. War nicht so toll. Anflug war gut. Ich habe nicht genug Output rausgekriegt. Kam nicht genug Schaden dort an, wo es sollte. Es hat viel zu lange gedauert, bis die Ghost down war. Und in der Zwischenzeit hat er natürlich auch gearbeitet. Der kann ja auch gut spielen, wie wir jetzt gedacht. Weil so gewinnt man auch so ein Turnier. Und entsprechend haben wir uns dann mit in die Zeit rein. Aber mit in der Zeit hat es tatsächlich über die 20 Punkte geschafft. Im Endeffekt hat er gewonnen mit 21-17. Ja. Die Entscheidungen in der letzten Runde haben das Spiel entschieden. Er hat leider keinen Fehler gemacht. Hätte er den gemacht, hätten wir es wahrscheinlich unentschieden rausgeholt. Am Ende schade. Er hat mitgedacht, hat sein Hirn benutzt, hat er gut gemacht und dadurch ein freundliches 21-17 rausgeholt. Mein Glückwunsch, war ein schönes Match. Und mit Sicherheit auch, wenn ich die restlichen Spiele nicht kannte im Cut, bestimmt verdient der Sieg im Turnier. Und viel Spaß in den USA, wenn du da bist. Ja, viel Spaß, genieß die Zeit und hol was raus für Deutschland.
Ich bin gespannt, was da passiert.
Wir drücken die Daumen. Ja, genau. War ein geiles Turnier so in Summe. Ich habe echt richtig viel Spaß gehabt. War großartig. Ja. Das war auch mein X-Wing Star Wars Highlight von 2023. Ja, 3 Siege, 3 Niederlagen. Mhm. Punktverhältnis eher meh. Durch meh gibt es dann Platz 39. Aber egal, ja, ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Und wie gesagt, für mich ist so mein Start Richtung 24 mit ordentlich X-Wing-Motivation.
Ja, ich habe zwar das gleiche Ergebnis gehabt wie du, was 3-3 anging, aber meine Moff oder was auch immer sie jetzt da werten, war irgendwie ein bisschen besser. Ich bin auf Platz 33 gelandet und habe ganz, ganz viel Glück gehabt, weil es gab ja,
du Glückskind.
Es gab ja Preise, also so ein Kartenpack von Republik, also für die ganzen Jedis, die gab es da für alle, ich glaube für 64 Teilnehmer insgesamt. Und ab Platz 32 gab es diese Punchboards.
30. Glaube ich, 30, 32?
Nee, 32. Genau, ab 32, genau. Mhm. Und da gab es diese Punchboards und ich bin auf Platz 33 gelandet, aber der Platz 32, das war ein französischer Teilnehmer, der sagte dann zu Martin so, hey, pass mal auf, ich habe das letzte Woche in Frankreich gewonnen, ich brauche das nicht mehr, das kannst du einfach dem Nächsten geben. Das war dann dankenswerterweise. Ich habe mich freundlich bei ihm wirklich bedankt. Also es war für mich echt cool, dass ich da doch was so Spannendes mitgenommen habe. Weil so diese Punchboards, das ist schon irgendwie sehr cool aus. Ja, sehen schön aus. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wirklich aktiv so verwenden kann, wie es andere machen, aber sie sehen erstmal schon mal toll aus. Vielleicht mache ich es ja, vielleicht spiele ich mal wieder mal wieder Republik. I don't know. Aber ganz so alles in allem, wenn ich das Turnier nochmal so Revue passieren lasse, die Enge, ärgerlich. Die Zeitgeschichte, ja, okay, auch ein bisschen schwierig, aber alles machbar. Alles in allem ein schönes Turnier, fein gemacht. Man hätte vielleicht 1-2 Tische irgendwo noch woanders dahinstellen können, aber klar, das macht keinen Sinn, aus einer Halle rauszugehen, weil dann rufst du Judge aus dem Vorderraum oder aus dem Vorraum, macht ja auch keinen Sinn. Also von daher, das ist Meckern auf einem gewissen Niveau, ja, nicht auf dem höchsten, aber auf einem gewissen Niveau. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, es war schön, dass wir da gewesen sind und dass wir trotzdem, auch so gerade du, der sagt, hey, ich habe ewig nicht mehr wirklich viel gespielt und wir zocken da irgendwie 6 Spiele an einem Tag und waren ja doch eigentlich ganz erfolgreich im Endeffekt.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, auch toll Spaß gemacht, wirklich klasse. Klar, bisschen eng, aber ich fand es auch lustig. Ja, ich habe dann einmal umgedreht und gegen Achtung, ich nehme jetzt die Stühle hinter euch weg. Setzt euch bitte nicht hin, weil sonst können wir uns nicht bewegen und der Rucksack hat auch keinen Platz. Und lauter so Dinge. Also, ich fand schon lustig. War irgendwie auch spaßig. Gut, der Zeitdruck, den man hatte, der wirklich dann doch hoch war zwischen den Spielen auch. Es war schon ein bisschen anstrengend hier und da dadurch, aber im Endeffekt bin ich da kein Böse deswegen.
Nee, ja, wem soll es auch böse sein?
Nein, wirklich nicht. Alles cool. Die Leute in der Orga haben sich angestrengt, hat man gemerkt. Und Dankeschön für die Orga. Vielen Dank. Alles prima, ja. Ansonsten zur Price Wall vielleicht noch. Gut, es gab ja dieses Price-Ticket-System für eine Niederlage 1 Punkt, gewonnen 2. Gut, was da jetzt so Gewinn gab, waren jetzt, sagen wir, das war so mehr so ein Reste verwerten. Jetzt nicht negativ gesehen, ja, es gibt auch Reste, die schmecken gut. Das waren halt all die Sachen aus den Jahren, wo keine Turniere, die schon vorproduziert waren und wo keine Turniere stattfinden konnten, wegen jetzt Corona zum Beispiel. Oder auch Sachen von davor, die einfach noch mal übrig waren von den letzten System Opens zum Beispiel.
Ja.
Trotzdem schöne Sachen dabei. Ist in Ordnung. Ich bin mir sicher, dass viele da trotzdem schöne Sachen auch finden konnten. Natürlich die auf echt jedes Turnier schon immer hingefahren sind, die konnten da jetzt natürlich nicht so viel finden. Wahrscheinlich hatten sie das meiste
Wahrscheinlich schon. Also ja. mich hat gefreut, dass ich das Punchboard von Same Arana bekommen habe. Das gab es ja. Das gab es ja zum Beispiel in der oder zumindest letztes Jahr war das nicht im Preispool mit drin. Ich glaube, da hat es irgendwie Asmodee oder AMG, sie haben es einfach nicht mitgeliefert und es war halt nicht auf der System Open dabei. War schade. Ich muss nur gestehen, ich fand das Pricing ein bisschen unfair, weil das Ding hat, glaube ich, 5 Preistickets gekostet.
War teuer.
Und einen Tag drauf haben sie es irgendwie für 2 verscherbelt.
Ja, haben sie plötzlich gemerkt, das will doch keiner haben und dann haben sie es runtergezogen. Also es war ein bisschen komisch.
Nur der eine Idiot aus Mittelhessen, der hat es genau
für die geholt.
Nur für dich
haben die es so gemacht.
Nur für mich, genau. Nee, aber ansonsten, tolles Turnier, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also von daher, gerne wieder. Ich hoffe, die Größenordnung wird weiterhin bestehen bleiben und dass wir auch in Zukunft in dieser Größe weiter Turniere haben können.
Ja, ich wünsche es mir sehr und freue mich aufs nächste tolle Turnier mit euch.
Ja. Wie bist du denn mit der Gesamtmenge umgegangen? Also ich meine, es waren ja jetzt am Ende doch nur nur 69 Mitspieler, also 70 gemeldet, 79 waren, 69 waren da. Ist es ein bisschen wenig im Verhältnis jetzt, wenn man mal die System Open oder die System Opens sich anschaut? Ich meine, sie hatten ja eh schon mit weniger gerechnet. Ich glaube, sie hatten nur mit maximal 64 irgendwie ursprünglich geplant. Dann haben sie noch mal ein bisschen hochgesetzt.
Auf 82 haben sie es dann nochmal hochgesetzt. Aber im Endeffekt kamen dann wenig Nachmeldungen anscheinend oder nicht nur genug und dann ist es halt bei 69 gelandet. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es so wenig war. Ich würde mir tatsächlich, ich weiß nicht, welchen Weg das jetzt machbar wird in Zukunft oder sein kann, wieder so diese System Open Größe wünschen, 150, 200. Das fand ich schon geil, das war schon faszinierend, ne? Da hat es schon richtig Spaß gemacht.
Musste halt,
aber er so musste halt auch musst dann erstmal die Community wieder ein bisschen ankurbeln natürlich. Ne? Ja,
und da also, muss halt der Hersteller ran. Das ist halt einfach so.
Richtig, ja. Da muss der Hersteller ran. Und okay, ich sag mal so, das ist das einzig wirklich große offizielle Turnier in Deutschland.
Ja.
Könnte man ein bisschen mehr dafür tun, herstellerseitig.
Ist definitiv
so. Auf jeden Fall. Aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten, im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, 2024, der ich wünsche es mir sehr, dass der Preissupport besser wird und dass das auch wieder ein, Anführungsstrichen sage ich mal, aktueller Preissupport wird. Weil das ist schon wichtig, weil auch das zieht viele Leute tatsächlich an. Ne?
Ja.
Und ist auch für mich mit ein Grund, dorthin zu gehen. Klar, das Erste sind die Leute, die man trifft, mit denen man spielt, mit denen man Spaß hat. Aber es, dann kommt auch wirklich das, was man mitnehmen kann. Weil es ist auch dann eine schöne Erinnerung, die man dann hat.
Klar.
Ja, dann sieht man genau, hey, das Ding, das gab es nur 2024 da und da zu gewinnen. Und da war ich. Und das ist dann, das erinnert dich daran. Ja, das ist schön.
Ja.
Und nicht dann, da habe ich irgendwas geholt, was es 2020 mal irgendwo gab. Das ist nicht so berühmt dann. Ne?
Das
ist der Bezug nicht da. Also da auf jeden Fall wünsche ich mir, dass sie ein bisschen nachlegen. Aber ich denke, das werden die auch machen, weil wir können ja nicht nur immer aus der Restekiste leben. Funktioniert ja nicht. Ist irgendwann leer.
Das stimmt. Ja, du sagtest jetzt ja gerade, da muss der Hersteller, oder wir sagten jetzt gerade, da muss der Hersteller ran. Wo der Hersteller zumindest aktuell ja dran ist, um quasi die Kerbe zu schlagen vom Thema Turnier in Köln auf das, was uns ja eigentlich als X-Wing Podcast ausmacht. Wir reden über News und es gab ja jetzt ein paar Leaks für ein neues Szenario Pack Battle over Endor. Da sind ein paar Schiffe vorgestellt worden, die wir jetzt uns gleich mal angucken, beziehungsweise ein paar Karten für Schiffe. Aber bevor wir das machen, gucken wir vielleicht mal auf den Packungsinhalt. Der ist nämlich, ich glaube, über die Asmodee US-Seite veröffentlicht worden.
Und auf Amazon USA.
Ja, genau, damals Amazon USA, genau, wurde da irgendwo veröffentlicht. Und
es ist immer noch online aktuell.
Ja, ist ja schön.
Ja, ich habe es vorhin sogar noch gesehen. Also sehr interessant, ja. Magst du drüber lesen oder?
Ja, gucken einfach mal kurz drauf. Also klar, Over Endor, wir reden von Episode 6, wir reden von zwei Fraktionen, Rebellen und Imperium, mehr wird es nicht geben. Wir haben hier aber schön drei A-Wings drin oder drei A-Wing-Piloten, auch zwei bekannte Namen, Avil Srinit oder Taicho Kelchu, der kommt wieder. Gemma Sojan ist neu.
Nee. Ja, nein, gab's schon mal früher in 1.0, meine ich, oder 2.0, ich weiß es gar nicht.
Gemma Sojan, der Name, okay, da hat's bei mir Namen, nicht geklingelt.
Auf jeden Fall, doch. Bin mir ganz sicher, dass der Name schon mal irgendwo mit drin war im X-Wing-Universum. Aber
ja, du hast absolut recht. Gemma Sojan war ein Inni oder ein Pilotenwert 5 Pilot. Stimmt. Siehst du, so wenig, so
1.0?
Wenig. 1.0, ja.
1.0,
so, ja. So wenig habe ich doch hier Rebellen gespielt damals. Ja, aber egal.
Ich auch nicht. Ich konnte damals jedes Schiff auswendig. Ist aber schon länger her.
Ja. Oh, was hast du heute auswendig gelernt? Alle X-Wing-Schiffe.
Ja, das passiert immer so versehentlich nebenher. Ich kann mich da gar nicht erwehren. Ja.
Was ich schön finde, ist, wir kriegen drei B-Wing oder auch Brandon Strum oder Gina Moonsong, Aiden Fox. Jetzt wirst du vielleicht auch sagen, den gab's schon.
Nein,
also ich kenne den Namen Aiden Fox aus der Buchreihe rund um Gina, aber drei neue B-Wing-Piloten oder neu in Anführungsstrichen. Wir kriegen drei X-Wing-Piloten. Einen davon haben wir auf jeden Fall gleich mit drin. Das ist Wedge Antilles. Wir haben Candy Idell, wer auch immer Candy Idell ist. Und Yendor. Und zu guter Letzt Lando Calrissian im YT-1300. Klar, ja, wir fliegen ja wir fliegen um den zweiten Todesstern rum. Wobei mir jetzt hier eigentlich noch ein Y-Wing fehlt, weil es sind ja auch doch ein paar Y-Wings eigentlich mitgeflogen. Aber
ja, meckern auf hohem
Niveau.
Aber gut. Ja. Kann man ja normalen fliegen.
Genau.
Gibt ja genug. Genau. Ja, das alles das sind natürlich Standard-Loader-Piloten alles. dann Imperium. Auch hier haben wir natürlich eine Menge Piloten mit dabei. Das ist einmal Captain Yor im TIE Defender, Colonel Jenden im TIE Defender, Maus, also wirklich das deutsche Maus, so ist der Vorname, Maus Monare oder so, im Interceptor. Maus, dann den Piloten Saphir 2, wer auch immer Saphir 2 ist, halt so eine Staffelkennung im Interceptor. Und Soontir Fell als Standard-Loadout im Interceptor. Dann geht's weiter mit Lieutenant Hapsley in einem normalen TIE Fighter. Major Meander, auch der neu oder sie, im TIE Fighter. Skies 6 im TIE Fighter. Und dann kommen noch zwei Bomberpiloten, einmal Scimitar 1 und Scimitar 3. Das heißt, wir haben pro Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neue Standard-Loadout-Piloten zur Verfügung. Schön. Das ganze Pack bringt natürlich ein bisschen mehr mit. Irgendwelche Szenario-Feature-Karten, diverse Shift-Tokens, irgendwelche Damage-Tracker für das Szenario. Und jetzt das kommt das Interessante, da steht noch 5 Upgrade-Karten.
Ja.
Was auch immer das ist. Ich glaube halt irgendwie nicht, dass es normale Upgrade-Karten sind. Mhm. Weil es würde keinen Sinn machen, weil in dem Pack nämlich kein einziger normaler, ausrüstbarer Pilot enthalten ist.
Ja, es sei denn, es ist vielleicht irgendwas vielleicht dabei, was du brauchst, um einen Nicht-Loadout Pilot mit reinzubringen. Wir können ja mal gucken,
was wir so
drin haben. Also es sind ein paar Piloten sind geleakt worden. Wir gucken jetzt einfach mal von vorne nach hinten durch. Wedge Antilles ist der erste. Diesmal nicht wie in Battle of Yavin hat er hier ein Indie 6, kein Indie 5 wie damals. Kommt mit dem Standard 3243. Mhm. Ja, das ist auch unverändert, oder?
Nee, ein Schild mehr wie ein normaler X-Wing. Er hat 3 Schilde statt 2.
Richtig, stimmt. Ja, du hast recht. Okay, cool. Hat ein paar Fähigkeiten mit dabei, beziehungsweise ein paar Upgrades natürlich mit drin. Wir gehen aber erstmal auf die Pilotenfähigkeit ein. Hier heißt es, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hat, erhalte einen Focus-Token.
Ja, cool.
Ja, okay. Ja, es ist halt, der steht dann halt wieder ein bisschen für die Defensive bereit. Das ist natürlich ganz, ganz cool. Ist halt die Frage, ist so ein Wedge hat ja immer den Reiz ausgemacht, dass er halt immer irgendwie dem Gegner was abnehmen konnte. Mhm. Jetzt macht er das nicht, was natürlich auch sinnvoll ist. Ich meine, das ist zu stark, irgendwie um Gegner einen Würfel wegzunehmen, Verteidigungswürfel.
Mhm. Vielleicht ist dieser extra Focus-Token auch total spannend fürs Szenario.
Möglich.
Ja.
Dann hat er die Locked S-Foils als Schiffsfähigkeit. Hier heißt es, after you performance, nachdem du eine Boost-Action durchgeführt hast, erhalte ein Deplete-Token. Ist ja die Frage, nachdem du das gemacht hast, erhalte ein Deplete-Token. Okay, gucken wir mal kurz auf die Action-Stats. Also wir haben Fokus, gelingt in roten Boost, wir haben eine Lock-Action, wir haben eine Fassrolle, gelingt in roten Fokus und wir haben einen einzelnen Boost.
Es ist interessant. Das ist also mal ganz, ganz anders wie ein normaler X-Wing.
Das ist absolut anders.
Das heißt, du hast jederzeit Boost und Fassrolle zur Verfügung. Kannst auch beides gewissermaßen linken mit einem Fokus.
Aber hast einen Nachteil, wenn du boostest.
Hast halt einen Nachteil, wenn du boostest, kriegst einen Deplete ab.
Ja.
Gut.
Ja, also kann auch hier wieder seine Gründe haben. Wir haben auch eine noch nicht bekannte Elite-Fähigkeit. It's a trap. Schön, dass wir das mit reinbekommen. Hier heißt es, nachdem du verteidigt hast und dort und es mehr freundliche Schiffe als gegnerische Schiffe 0 bis 1 zu dir gibt, darfst du eines deiner Leerseiten oder eine deiner Leerseiten neu würfeln. Also gilt fürs Verteidigen, ist natürlich gut, wenn er dann einen Fokus da in irgendeiner Form liegen hat. Er kann ja auch 2 Fokus-Token theoretisch liegen haben, je nachdem, weil aus seiner eigenen Fähigkeit, er gaint ja nur, er muss ja keine Aktion machen. Was natürlich dann funktioniert, dass er eventuell 2 Stück da hat, kann auch für einen Angriff von mehreren Schiffen dann sinnvoll sein. Okay, It's a Trap sieht in Ordnung aus. Dann haben wir Predator. Der ist unangetastet, den brauchen wir, glaube ich, uns nicht anzugucken. Advanced Proton-Torpedos auch, ein Charge mit dabei. Und R2A3, Auch hier glaube ich, wobei, nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, kannst du einen Charge ausgeben, um eine Zielerfassung zu erhalten. Also auch keine Aktion zu machen, sondern zu erhalten.
Schon
Das ist natürlich
stark.
ganz cool. Das heißt, du könntest jetzt theoretisch sagen, ich mache meinen Fokus, ich mache meinen Boost und ich nehme meine Zielerfassung mit dazu. Ja, dieser Charge lädt sich nicht auf, also zumindest ist es nicht erkennbar, dass er sich auflädt. Von daher ist es
Glaube
was
ich auch nicht.
Einmaliges. Wäre auch zu stark,
Ja,
ehrlicherweise, wenn sich das
aber
jede
einmal im
Runde wieder
Spiel
aufladen würde.
kann
Ja,
schon interessant sein.
kann in dem Moment echt wichtig sein, ja. Also von daher, Vechontilis sehe ich jetzt als ganz, ganz interessant zumindest an, ob er jetzt wirklich, das wäre jetzt so keiner, den ich irgendwie in einem Standardspiel sehen würde. Also nicht so wie ein
Ja.
Boy Luke. Also ich glaube, der ist wirklich explizit für sowas irgendwie da.
Ja, also ich denke auch wahrscheinlich sehr Szenario spezialisiert das Ganze. Auch wenn wir die Regeln noch nicht kennen, aber es wirkt so auf mich.
Genau. Jetzt hat der ursprüngliche, also die ursprünglichen Wedges, die X-Wing Wedges liegen bei 5 Punkten. Ist der mit 5 Punkten auch realistisch
Mit
bepunktet?
Sicherheit, 6 Punkte wäre viel zu viel.
Ja.
4 wäre verrückt.
In der Tat. Ja, also schauen wir mal.
Mal
Könnte
gucken.
ja
Ist halt
ganz
ein
gut
sehr
sein.
defensiver Wedge. It's a
Genau.
Trap ist
Also.
defensiv, seine Pilotenfähigkeit ist defensiv, er hat ein Schild mehr. Das ist super
Gut, ja.
defensiv, ja.
Man muss ja auch lang durchhalten, wenn er da in den
Ja.
Todesstern reinfliegen will. Dann
Ja.
gucken wir uns das nächste Schiff an.
Saphir 2, hier haben wir einen TIE Interceptor mit INI 1, mit einer ganz normalen Statline. 3 Angriff, 3 Ausweichen, 3 Hülle. Pilotenfähigkeit. Während du verteidigst und du fokussiert bist, darfst du einen zusätzlichen Verteidigungswürfel werfen. Oh, das ist geil.
Cool.
Stark, also wenn du einen Fokus-Token hast, hast du immer 4 Verteidigungswürfel. Chassis-Fähigkeit sind die Sensitive Controls, das heißt die erste Umpositionierung in der Systemphase als rote Aktion. Die Aktionsleiste ist ganz normal, wie wir sie kennen. Fokus, Ausweichen, Fassrolle, Boost, alles in weiß. Fähigkeiten, hier kommt ein ganzer Schwung. No Escape, das ist das Pendant zu It's a Trap. Wenn du einen Primärangriff durchführst und mehr freundliche Schiffe wie Gegner in 0 bis 1 zum Verteidiger sind, darfst du eine Leerseite neu würfeln. Also sprich, du schießt auf deinen Gegner und um den Gegner rum sind mehr Freunde wie andere Gegner, dann darfst du eine Leerseite wiederholen. Ja, ist so ein Ding, dass man sich schon boah, ein bisschen massiert auf den Gegner zufliegt, mehreren Schiffen mit der Fähigkeit, interessant. Ja, okay, dann zweite Fähigkeit, Reckless. Wenn du eine rote Fassrolle oder einen roten Boost-Aktion durchführst, darfst du die Einser-Ecke-Schablone stattdessen nehmen. Also sprich bei der Fassrolle oder beim roten Boost. Also sprich in der Systemphase darf der die Einser-Ecke nehmen statt die normale Boost-Schablone oder die normale Einser für die Fassrolle. Wenn du das machst, werf einen Angriffswürfel. Bei Hit oder Crit kriegst du einen Stress. Das heißt, du bist dann doppelt gestresst. Hi.
Wie verstehst du denn das Eckenmanöver oder die Ecke Fassrolle?
Bei einer Fassrolle, so wie du Bock drauf hast. Du darfst in beide Richtungen legen, wenn mich nicht alles täuscht. Beim Sideslip ist es ja fest definiert, in welche Richtung sie sich neigen muss, ne? Aber bei einer Fassrolle nicht, weil wenn ich mir Lieutenant Laurier anschaue, der Dreier-Interceptor, der ja auch das mit der Bankschablone macht, die Fassrollen, darfst du ja auch die Richtung aussuchen. Oder bei der Star Viper, auch da kannst du die Richtung aussuchen. Das heißt, du kannst die Einser-Ecke nutzen, um wirklich 90 Grad die eine oder andere Richtung dich zu drehen. Das ist wirklich heftig.
Ja, ist interessant, definitiv.
Ja. Das heißt, er kann extrem schnell seine Richtung wechseln. Er fliegt auch immer mit zuerst, weil er ein INI 1 hat. Interessantes Schiff, sage ich mal so. Ne? Dann haben wir als nächstes Primed Thrusters. Kennen wir schon. Das heißt, wenn du 2 oder weniger Stress-Tokens hast, kannst du Fassrollen oder Boosts jederzeit ausführen, auch wenn du gestresst bist.
Natürlich mit Reckless sehr cool, wenn
Das
du
ist
den
nicht
Stress wirklich
schlecht.
bekommen
Ne?
hättest, ja.
Also, wenn du doppelt gestresst bist, kannst du trotzdem dich nochmal umpositionieren. Immerhin. Okay, und dann hat er noch Targeting Matrix, das ist neu. Wenn du angreifst, darfst du ein Auge-Ergebnis ausgeben am Ende, na, wenn die überzähligen Ergebnisse weggenommen werden. Wenn du das machst und der Angriff abgehandelt wird, erhält der Gegner einen Strain-Token. Also am Ende ein Auge übrig lassen, das Auge ausgeben, Gegner kriegt einen Strain-Token. Egal, ob der Angriff trifft oder nicht, ist irrelevant. Aber erst ganz
Interessant.
am Ende bekommt er den Strain, nachdem der komplette Angriff abgewickelt wurde. Ja. Ja, der Gegner hat schon verteidigt und dann ist aber ein Innie-Einser, der das verteilt, den Strain Token. Das heißt, könnte sein, dass er gar keine Wirkung hat. Es zwingt halt den Gegner dann blau zu fliegen nächste Runde.
Wenn er loswerden will, ja, klar. Also ist
exakt, wenn er loswerden möchte oder muss, zwingst du den Gegner blau zu fliegen. Oder es ist ihm egal, eventuell, wenn zum Beispiel eine Ghost ist oder sowas. Dass ein Innie 1 ist, finde ich jetzt nicht so ultimativ spannend.
Ist das so ein, den du in einem normalen Spiel sehen würdest?
Kommt drauf an, wenn er wirklich billig ist, 3 Punkte eventuell.
Ja, sowas hatte ich auch vermutet. Ich meine, Lieutenant Laurier, der kostet 3 Punkte.
Der ist interessant für 3 Punkte.
Ja. Können wir uns, glaube ich, drauf gefasst machen, dass der
könnte mal hier und da auftauchen.
Interessanter wird, zumindest wenn die Punkte passen.
Ja.
Schauen wir mal. Wenn wir weiterschauen, kommen wir wieder zu den Rebellen und Lando Calrissian kommt aufs Feld. Der ist jetzt ganz viel hat er irgendwie bei sich. Ich will jetzt ganz kurz mir mal den aktuellen Lando aufmachen, nur um den kurzen Vergleich zu haben. 3-1, 8-5, das bleibt identisch, also 3 Angriff, 1 Verteidigung, 8 Hülle, 5 Schilde. Er bringt 2 Charges mit, die sich nicht wieder aufladen und hat folgende Pilotenfähigkeit. Zum Start der Aktivierungsphase darfst du ein Charge ausgeben. Wenn du das tust, dann wähle die Initiative zwischen 1 und 6. Du aktivierst quasi mit dieser Initiativphase. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte auf Innie 1, ich möchte quasi mit als Erster fliegen, dann könntest du jetzt in der Aktivierungsphase sagen, und dann fliege ich jetzt als Erstes. Oder du fliegst eventuell sogar mit als Letztes, je nachdem, wie du das willst. Ist schön. Okay, das kann für so ein Schiff, glaube ich, echt gut sein. Auch gleich ist abhängig großartig von dem, was er noch hat.
Ja. Zweimal pro Spiel, ist eine tolle Sache, ja, wirklich. Sehr interessant.
Wenn der Gegner dich halt nicht einschätzen kann oder du halt auf Road angewiesen bist und sagst, okay, ich muss halt irgendwie.
Ich muss jetzt mal vorher fliegen. Dann kannst du das mal machen, ja.
Ja. Und vor allem, es ist ja auch nur die Aktivierung, es ist ja nicht der Angriff.
Ja, also, exakt. Hier heißt der Angriff nur, bleibt bei Innie 5 ganz normal, aber Aktivierungsphase suchst du dir zweimal pro Spiel, zweimal pro Runde, also in zwei Runden, für zwei Runden, Herrgott, suchst du dir deine Innie aus. Schön.
Richtig. Dann haben wir High Stakes, das ist die Schiffsfähigkeit. Nachdem du eine rote Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Angriffswürfel werfen, bei einem Hit- oder Crit-Ergebnis entferne einen Stress. Das ist okay. Vor allem, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, der bringt ja auch noch, der hat ja eine Änderung in der, in seiner, oder nee, sogar zwei Änderungen. Der hat zwei wichtige Änderungen in seiner Aktionsleiste. Und zwar hat er ein Evade, ein weißes Evade.
Gut, das ist ja vom.
Das ist vom Titel. Ja, vom Titel, okay, ja. Gut, aber ist jetzt hier quasi auch offiziell mit drauf. Und er bringt eine Koordination, eine rote Koordination gelingt in eine rote Fokusaktion. Okay, das heißt also, ich koordiniere rot. Rot koordinieren und dann linken?
Wie funktioniert das? Du würfelst dann, ja. Du hast ja die Schiffsfähigkeit High Stakes. Ja, dann koordinierst dann würfelst du und wenn du einen Hit oder einen Crit hast, entfernst du den Stress und dann darfst du nochmal in Rot linken.
Und dann darf ich nochmal würfeln. Aber ich finde das schon so.
Glück linkst du weiße Koordination in weißen Fokus.
Ja. Aber Rot in Rot, also Rot in Rot, sowas gab es halt noch nicht. Also es ist wirklich dann nur mit dieser Fähigkeit jetzt wirklich sinnvoll. Dann haben wir auch eine ganze Menge Ausrüstung. Ace in the Hole ist ein Elite-Talent. Mit 2 Charges kommt das. Zum Start der Angriffsphase darfst du einen Charge ausgeben und ein Gem-Token zu erhalten. Du kriegst einen Gem-Token und machst eine Fassrollenaktion. Das ist natürlich auch interessant. Also
gut, Anfang der Kampfphase darfst du eine Fassrolle machen.
Darfst du dich nochmal repositionieren. Du bist zwar dann gejammt, du verlierst dann also irgendwie eventuell, was du halt gerade mit an Bord hast, Fokus oder sonstiges, aber du stehst dann plötzlich vielleicht besser. Das ist natürlich ganz cool.
Absolut, ja. Das ist schon mal stark für den Falke, weil normalerweise kann der YT das nicht. Und du kannst zweimal im Spiel eine Fassrolle machen.
Ja. Also das ist, glaube ich, ganz interessant. Mhm. It's a Trap haben wir hier wieder drin. Haben wir bei Wedge auch gerade schon gehabt, die Geschichte, wenn mehr freundliche Schiffe als gegnerische Schiffe im Umfeld sind, kannst du einen Verteidigungswürfel, eine Leerseite nochmal neu werfen. Dann haben wir Near Nump. Das ist ja auch so ein No-Brainer bei Lando eigentlich schon immer gewesen. Hier auch aktiv mit dabei. Klar, macht aus dem Kanonischen sehr viel Sinn, weil er da auch an Bord ist. Ist auch hier die gleiche, ist die gleiche Möglichkeit genauso. Ja. Du erleichterst quasi alle Bankmanöver. Ja, also decrease the difficulty heißt es hier auf ihr Bankmanövers, als alles, was jetzt hier banktechnisch sich im Weißen befindet, wird blau. Oder was Rotes wird weiß. Genau. Dann haben wir Iron Kraken mit an Bord. Den kennen wir eigentlich aus dem Z95 als Piloten. Der ist als Gunner mit dabei und hier heißt es, nachdem du verteidigt hast und der Angriff getroffen hat, dann darfst du einen Deplete-Token nehmen, um einen Bonusangriff gegen einen Bonus-Primärangriff gegen den Angreifer zu starten. Das ist natürlich ganz cool. Ne, du wirst getroffen, du weißt ja eh etwas schlechter aus als Falke mit einem Verteidigungswürfel und dann kannst du sagen, hey, ich nehme jetzt den Deplete und greife nochmal an und dann ist ja der Deplete ja auch direkt wieder weg.
Ja, gut, du greifst wahrscheinlich nur mit zwei oder vielleicht mit drei Angriffswürfeln an, je nachdem wie du stehst, aber hey, es ist geschenkter Gaut, ne?
Es ist ein Angriff, ja, und ich meine, wenn du getroffen
bist. Es ist ein Angriff.
Richtig, und wenn du getroffen wirst, dann freue ich mich über jeden Retourenangriff, den ich durchführen kann. Und vor allem, das ist ja auch bei jedem Angriff. Also wenn jeder...
Ja, es geht ja nur einmal,
Bonusangriff. Bonusangriff geht ja nur einmal, richtig, genau. Das heißt ja auch hier extra Bonus Primary Attack, genau, geht nur einmal. Schade, aber trotzdem ist in jeder Runde einmal möglich, von daher gar nicht schlecht. Und der Millennium Falcon Titel, während du angreifst oder verteidigst, wenn du einen nicht-roten Token oder einen nicht-roten Lock-Token oder einen orangefarbenen Token auf dir hast, darfst du einen Würfel neu werfen. Also das heißt, der Falkentitel ist hier auch nochmal remastered, würde ich sagen, in irgendeiner Form. Das heißt,
wenn du gestresst bist, kannst du rerollen. Mit Deplete hast du einen Reroll.
Mhm. Genau.
Mit Strain oder Orange. Wenn du gejammt bist, hast du auch einen Reroll. Das heißt, wenn du die Fassrolle machst, einen Jam hast.
Cool. Genau, dann kannst du bei deinem Angriff als auch beim Verteidigen nochmal einen Würfel werfen. Also Lando ist schon sehr, sehr stark. Also Lando ist
unfassbar so ein vielseitig. Jetzt.
Interessant. Das wäre auch einer, wenn der von den Punkten her passt, den siehst du sicher im normalen Spiel auch.
Ja, mit Sicherheit, weil in jeder Situation hat er irgendwo einen Modifikator dabei. Wenn es nur einer ist, ist egal. Also ist schon stark. Ja, Lando gefällt mir.
Ja, Lando gefällt mir auch. Also sehr, sehr gute Sache. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch noch was anderes, was uns gut gefällt. Das könnte dir ganz gut gefallen.
Oh, das könnte mir sehr gut gefallen. nämlich Zontir Fell Battle Over Endor Version. Ini 6, wer hätte es gedacht? Super. Er hat eine relativ normale Statline. So wie man es kennt, 3 Angriff, 3 Ausweichen, 3 Hülle, bringt aber noch 2 Charges mit, die sich nicht aufladen. Er hat die Sensitive Controls, also sprich Umpositionierung, die erste muss in der Systemphase stattfinden, rote Fassrolle oder rote Boost. Pilotenfähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben und einen Deplete erhalten, um zu boosten oder um eine Fassrolle zu machen, aber nicht als Aktion.
Genau.
Das heißt, wenn du triffst, vielleicht im Feuerwinkel des Gegners bist, denkst du dir, cool, ich gebe meinen Charge aus und booste da raus und werd nicht beschossen. Hm. Tolle Sache, lebt er lange. Tut so einem Ass ganz gut.
Hm. Ja, tut ihm definitiv.
Das lange gut. Leben, ja. Okay, er kommt mit 4 Upgrades. Lead-Fähigkeit, Apex Predator. Während du einen Primärangriff durchführst und die Initiative des Verteidigers niedriger ist wie die deine, darfst du einen Angriffswürfel wiederholen.
Toll. Das ist natürlich krass, weil im Grunde sind ja, also Ini 6, da ist die Chance sehr, sehr groß, dass dein Gegner schlechter ist wie du, was die Ini angeht.
Prima, also das ist eine tolle Sache. Als nächstes haben wir No Escape, das kennen wir auch schon, das Pendant zu It's a Trap von den Rebellen. Wenn du einen Primärangriff durchführst, so mehr freundliche Schiffe wie gegnerische bei dem Ziel sind, das du angreifst, darfst du eine Leerseite wiederholen. Und dann haben wir noch was ganz Tolles, das heißt Plank Signature. Das hat einen Charge, der sich wieder auflädt. Wenn du verteidigst, wenn du keine Zielerfassung des Angreifers auf dir hast, darfst du einen Charge ausgeben, um ein Auge in ein Evade zu drehen. Das ist toll, das tut ihm gut. Mhm. Und dann haben wir noch einen Illicit an Bord, den Feedback-Emitter, mit einem Charge, der nicht wiederkommt. Nachdem ein Objekt eine Zielerfassung auf dich nimmt, darfst du den Charge ausgeben, um dieses Objekt zu jammen, unabhängig von der Reichweite. Und diesen Charge kann man auch nicht mehr aufladen. Oh, cool. Das heißt, eine Zielerfassung pro Spiel kannst du hundertprozentig ab, ja, wegjammen.
Mhm. Das ist doch dann wie heißt die Fähigkeit bei Scum oder diese, fällt mir der Name gerade nicht ein.
Die
Transponder auf jeden Fall.
Irgendwas mit Transponder-Codes oder sowas war es gewesen beim Scum. Ist ähnlich. Ich meine, ist ein bisschen anders irgendwie. Hab's gerade nicht im Kopf. Ich habe so wenig mit Illicit am Hut, ja, weil
die False Transponder Codes heißen
danke.
Die.
Mhm.
Genau. Hier heißt es After you acquire a lock. Okay, da geht es darum, dass du die Zielerfassung oder ein andersrum. Gegner auf dich oder ein Objekt hier in dem Fall. Und du hast, wenn du einen Charge aktiv hast, dann verlierst du diesen Charge, jammst das Objekt unabhängig der Entfernung. Gut, ist es identisch, außer dass du halt keine Zielerfassung auf den Gegner nehmen kannst. Das heißt, du kannst es nicht steuern, es kann nur der Gegner in dem Moment steuern. Und der will das ja in der Regel.
Ist ja auch nicht so schlimm, weil er kann ja eh keine Zielerfassung nehmen. Von daher tut es auch nicht ganz so weh. Also, ich sag mal, wenn so ein Fell für 4 Punkte reinkommt, freue ich mir einen Keks.
Ja.
Weiß ich aber nicht, ob die das machen.
Glaube ich.
Schwer zu sagen. Ich glaube, wir werden bei 5 landen. Mehr macht keinen Sinn. Coole Karte. Nein. Coole Version von Sontefell.
Interessante Version auf jeden Fall. Also gerade mit diesen, nachdem du angegriffen hast und dann Boost oder Barrel Roll nochmal zu machen, das ist schon eigentlich ganz schön stark.
Mhm. Ja.
Wir bleiben beim Imperium und kommen zu meinem persönlichen Lieblings-imperialen Jäger, dem TIE Defender, der dieses Mal mit Colonel Jenden um die Ecke kommt. Colonel Jenden, das ist doch eigentlich der Pilot aus dem Lambda-Shuttle.
Bomber?
Oder Bomber?
Oh, muss ich auch lügen.
Ja.
Nee, Jonas ist Bomber, Jenden ist Lambda.
Mhm. Kommt das hin, ja. Also ist interessant, dass wir den jetzt hier auch nochmal in einer anderen Version kriegen. Genau. Der hat 3-3-3-4, also 4 Schilde hat er. Ansonsten ist die Statline ja offenbar identisch wie bisher immer. Hat keine Charges bei sich selber dabei, aber eine Fähigkeit. Während du verteidigst, wenn du keine Schilde mehr hast, dann kannst du eines deiner Leerseiten in einen Fokus drehen.
Cool.
Das ist okay. Ja, okay, also er kriegt einen Vorteil, wenn er zu oft getroffen wurde. Das ist schon mal ganz, ganz nett. Dann haben wir die Schiffsfähigkeit Chiss Engineering. Die Chiss, das ist hier so die Fraktion, beziehungsweise Grand Admiral Thrawn ist ein Chiss. Die schönen Blauen, die sind ja auch die das Schiff quasi entwickelt haben. Nachdem du ein 3-5er-Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Zielerfassungsaktion durchführen. Mhm. Wenn du angreifst und nicht gestresst bist, kannst du einen Schild ausgeben, um deinen Reichweiten-1-Bonus zu erhalten. Das cool. ist sehr interessant. Also wir verlieren dieses, hey, du kannst einen Fokus, du kriegst ein automatisches Ausweichen, das bleibt hier Zweck, das hat er nicht, aber du kriegst erstmal bei 3-5 deine Zielerfassung, ist schon mal ganz stark. Ich meine, das Schiff ist ja eh schon erst extrem stark, was das angeht. Und wenn du dann noch sagst, hey, ich greife dich an, ich habe keinen Stress, ich bin jetzt in Reichweite 3, ich möchte aber eigentlich den Reichweite 1 Bonus haben, dann gebe ich dieses eine Schild aus, ich bin jetzt gerade mein 4er-K geflogen oder mein 4er-K und bin ein bisschen weiter weg, dann gebe ich ein Schild aus und greife dich mit meinem Reichweite 1 Bonus an. Wenn ich nicht gestresst bin, wie gesagt, das ist wichtig,
klar,
habe ich dann plötzlich 4 Angriffswürfe. Ist eine coole Sache.
Also und sehr wahrscheinlich doppelt modifiziert, ne? Weil du kannst
durch
die Zielerfassung nehmen.
Klar,
als normale Aktion hast du noch einen Fokus dabei.
Absolut, ja. Und dann bist du eigentlich echt geschnitten und gebügelt.
Dann 4 Angriffswürfel auf Reichweite 3 schon oder 2, noch besser, ist schon heftig, ja.
Eine Änderung gibt es hier noch in der Action Bar. Und zwar haben wir eine Linked Action mit drin. Die kommt aber, ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt durch irgendeine Fähigkeit kommt. Nee, sieht nicht so aus. Ein Evade wird gelinkt in eine rote Fassrolle. Das gab es bisher auch noch nicht bei den Defendern. Okay, ist nochmal eine Erweiterung. Ist halt dieses Stressthema. Ja, man möchte ja nicht unbedingt gestresst sein, man möchte ein Schild ausgeben vielleicht. Dann haben wir wieder No Escape. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Brauchen wir nicht immer anzukommen. Push the Limit. Push the Limits ist wieder da. Ja. Aber irgendwie, aber ein bisschen anders. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast oder eine rote Aktion durchgeführt hast und du bist nicht gestrained, darfst du einen Strain-Token erhalten, um einen Stress-Token zu entfernen.
Ah, sehr
okay,
geil.
Das heißt, du fliegst wild umher, du machst hier irgendwie deine Zweier-Ecke oder deine Einser-Zweier-Ecke oder du machst irgendwie dein Zweier-K oder du hast irgendwie, keine Ahnung, gerade mal deine Linked-Action verwendet. Und dann sagst du, brauche ich jetzt nicht, ich nehme einen Strain, habe ich halt einen Verteidigungswürfel weniger, steht dem Gegner aber eh gerade im Rücken, das heißt, greift mich eh keiner an, dafür ist mein Stress weg. Und dann kann ich gleichzeitig auch wieder meine Schiffsfähigkeit verwenden. Also das ist irgendwie schon ziemlich cool. Also eine gute Funktion dahinter, muss ich sagen. Das gefällt mir. Dann haben wir mit zwei wieder aufladbaren Charges die Protonkanonen. Ich glaube, die kennen wir schon, so wie sie ursprünglich waren. Brauchen also hier einen Angriff, kannst du zwei Charges ausgeben und ein Hit oder ein Augenergebnis kannst du in den Crit dann drehen. Okay, vier Angriffswürfel auf Bullseye in Reichweite 2-3. Ist in Ordnung, ist eine schöne Fähigkeit. Kann man machen, wenn man irgendwie gerade gut steht. Und dann haben wir das Computer Assisted Handling. Bringt ein Charge mit, was sich nicht wieder auflädt. Ist eine Modifikation. Heißt hier, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, kannst du einen Charge ausgeben, um einen Boost oder eine Fassrollenaktion durchzuführen. Auch interessant. Das heißt, ich kann also theoretisch sagen, hey, ich bin vielleicht sogar, ich möchte total gut, super mega doll angreifen und ich möchte dem Gegner schon so nahe stehen. Ich mache mein Vierer-K, hab meine Zielerfassung, dann nehme ich meinen Fokus, hat mir gerade als Beispiel gehabt, dann gebe ich nochmal den Charge aus und booste nochmal den Gegner ran. Ja, das ist natürlich ganz cool. Ist halt, dass es nur einmal da ist, ist nachvollziehbar. Der wäre sonst viel zu stark und der wird teuer. Ich rechne hier, also unter 6 Punkten rechne ich nicht. Also 6 ist das Mindeste.
Niemals.
7 ist das.
Müssen also 7 sein.
Ja, es sind ja alle auf 7, bis auf Vader, der auf 9 ist.
Genau. Also 7 oder 8 vielleicht sogar. Könnten auch 8 werden wegen der INI 6. Und der Fülle an Fähigkeiten, die er nicht oft hat, aber die im Extremfall kann er ja alles zünden, was brennt. Also.
Das ist interessant. Vor allem, weil Jenten hat ja eigentlich auch eine INI 3 ursprünglich gehabt im Lambda Shuttle. Gut, ist ein langsames Schiff, aber hier kommt der mal auf seine Kosten. Finde ich sehr schön.
Ja, hat richtig viel gelernt.
Und ja.
Tolles Schiff, tolle Pilot, tolle Fähigkeiten, richtig geil.
Ja, also den sehe ich gerne, freue ich mich sehr drauf.
Ja, als nächstes kommt hier der Taiko Chelchu. Kennen wir noch? Kam ja mal wieder, diesmal aber als Battle of Endor-Version, auch hier mit INI 5. Unterschied zum normalen Arwing, er hat 3 Schilde. Also 2 Angriff, 3 Ausweichen, 2 Hülle, 3 Schilde. Er hat die Vector-Scannen als Schiffsfähigkeit. Das heißt, während der Systemphase darfst du einen roten Boost oder die rote Drehaktion machen und den Indikator nach vorne oder hinten drehen, dass du entsprechend da angreifen kannst. So wie man es halt auch kennt als Upgrade. Pilotenfähigkeit. Während du ein Disarmed Token hast, also nicht angreifen kannst die Runde, kannst du immer noch Raketenangriffe durchführen. Aha. Wenn du einen Raketenangriff durchführst, während du entwaffnet bist, darfst du aber maximal 4 Angriffswürfel würfeln. Okay. Zur Statline. Was hat er im Angebot? Er hat Fokus linked in rotes Nachladen. Interessant. Ein Arwing, der nachladen kann. Er hat normales Evade, er hat normale Zielerfassung, normale Fassrolle, normalen Boost, aber den Boost darf er in ein rotes Evade linken.
Spannend.
Ist interessant. Kann deutlich mehr wie Aktionen, besser, ist er flexibler wie normale Arwing. Fähigkeiten. It's a Trap, kennen wir schon, ist die Standardfähigkeit für Battle of Endor für die Rebellen. Dann hat er Juke, so wie man es standardmäßig kennt. Also wenn man, solange man evadet, kann man ein Evade des Gegners in ein Auge drehen. Er hat Protonenraketen, ganz normale, die er dann auch wieder aufladen kann, ne, mit der Besonderheit.
Wo er dann, wenn er disarmed ist, halt nur 4 Würfel hat.
Statt exakt, 5. Aber besser 4 Würfel schießen wie gar nicht.
Als gar keine, ja.
Ja, genau. Und dann hat er noch diese Chaff-Partikel. Während du verteidigst, darfst du ein Auge ausgeben am Ende der Ergebnisneutralisieren-Phase. Und du darfst einen roten oder orangenen Token ablegen. Das heißt, du kannst am Ende der Runde dir einen Stress entfernen.
Mhm.
Nein, am Ende des Verteidigen, nachdem du verteidigt hast, so dann.
Ja gut, aber ja? Das ist trotzdem halt, das ist trotzdem schön. Krass. Ja?
Ja, absolut. Ein Auge ausgeben, um einen orangen oder roten Token loszuwerden, ist top.
Ja,
ein roter Token ist auch eine Zielerfassung.
Ja, und zumal, wenn du halt gut stehst, du musst es verteidigen, hast deinen Fokus jetzt ausgegeben. Mhm. Ja, wobei, nee, bringt nichts, weil du brauchst ja deinen Fokus eigentlich, um die Protonenraketen abzuschießen. Also das wird dann nicht so, mein Gedanke hat sich gerade verabschiedet, schade.
Aber, ja, aber es macht ihn sehr flexibel.
Ja,
also wenn du es schaffst, am Ende der Runde nochmal einen Token zu entfernen, ja, und hoffentlich das Augeergebnis nicht gebraucht hast, coole Sache.
Ja, definitiv, definitiv cool. Dann gucken wir mal, was wir noch haben. Jetzt kommen wir zu, ja gut, also wir haben jetzt keine großen Karten oder keine wirklichen Karten mehr gesehen. Wir sehen aber auf der Packungsrückseite, die wir vorhin angesprochen haben, sehen wir, dass dieser Pilot Gemma Sojan ein INI-2-Pilot ist. Genauere Informationen, irgendwas mit While könnte Attacking heißen und irgendwas mit Fokus ist zu ungenau zu erkennen. Und der
Interceptor, genau.
Wer ist das?
Der Interceptor
Maus Marone müsste das dann sein.
Wie auch immer. Monary.
Das ist ein INI-3-Pilot.
Ja, und der hat ein Schild immerhin.
Okay.
Ja, fertig.
Ja, after you perform, könnte Evade irgendeine sein, Aktion, kannst du irgendwas machen. Genau.
Kriegst du irgendwas.
Ja. Also, wir können es noch nicht genau erkennen. Was wir besser erkennen können, wir wissen ja nicht genau, wie die Regeln jetzt dieses Szenario-Packs sind, aber es gibt zumindest zwei Karten, die schon mal gezeigt wurden. Einmal die Turbolaser-Batterien und die Kommandobrücke. Ich gehe davon aus, dass wir die Kommandobrücke sieht ein bisschen aus wie das Thema, was wir mit den Separatisten hatten bei Siege over Coruscant, dass wir da halt einfach irgendwie so ein Ding abschießen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht genau auf den Inhalt des Ganzen eingehen. Auf jeden Fall, die Kommandobrücke hat 20 Hülle und lädt jede Runde zwei Schilde auf und zwei Charges, die er dann irgendwie wie wild ausgeben kann, um wieder Schilde zu bekommen und sonstiges. All power to the Bridge Deflectors. Also das könnte, glaube ich, auch ein langes Spiel werden, je nachdem. Ja. Genau, und du baust halt zwischendurch irgendwie ein paar Turbolaser-Batterien auf. Die haben auch so kleine Schablonchen, die man dann auch irgendwo aufs Spielfeld mit draufsetzen kann. Und die schießen mit zwei Angriffswürfeln nach vorne und haben 6 Hülle, sind aber in die Null, greifen also als allerletztes an.
Ja.
Whereby during the Engagement Phase Initiative you cannot perform attacks at range zero. Okay, also gut. Wenn man auf denen steht, können die nicht angreifen. Okay, weil das ergibt ja auch irgendwie Sinn.
Mhm.
Ja. Was sagst du denn zu dem Päckchen an sich? Also wie geht es dir jetzt mit den Piloten, die wir jetzt so gesehen haben?
Soweit schön, sind interessante Sachen drin, auch fürs normale Spiel. So 1, 2, 3 vielleicht. Lando ist stark. Mhm. Colonel Jenton ist super.
Super.
Vielleicht so ein Tefell. Absolut möglich. Ja. Also ich denke, es lohnt sich auch fürs normale Spiel. Ja.
Ja, definitiv. Also
Haufen Piloten wissen wir noch gar nicht, was sie können. Ne?
Ja, also gerade
ist ja noch ein zweiter Defender ist ja auch noch drin. Ist ja noch ein zweiter Defender drin. Richtig. Wieder von einem Lambda-Pilot, ne? Das ist der Captain Yor. Bin ich auch mal sehr gespannt. Captain Yor war irgendwas mit Stress gewesen. Ich erinnere mich aber gar nicht mehr. Ja? Weil Extended habe ich schon lange nicht mehr angefasst.
Ja, aber, also könnte auf jeden Fall interessant werden, wobei ich glaube,
war Captain Yor nur ein 1.0.
Ich glaube, der war nur ein 1.0. Also ein 2.0 meine ich, gibt's hier nicht.
Ja.
I don't know, aber
ist auch egal.
Alles in allem, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich bin gespannt, wie das Spielprinzip oder die Regeln dann ausschauen. Also das wird wieder was sein, das werde ich mir definitiv holen.
Ja.
Ich habe mir jetzt den YT 2400 noch nicht geholt, weil ehrlicherweise nur wegen den zwei Karten brauche ich mir keinen dritten YT hier anzuschaffen.
Die Frage ist, spielst du ihn? Würdest du aktuell spielen wollen überhaupt?
Nee, also ich vor allem, man kann ja mittlerweile, und ich meine, wenn man mit Freunden spielt, dann ist das Proxen ja überhaupt kein Thema. Ja. Und das, wie gesagt, also solange das so funktioniert, alles super, alles fein, aber ich würde ihn aktuell wahrscheinlich eh nicht irgendwie. Ich habe ihn einmal aufgestellt gehabt, mit Dash drauf, habe ich ja gegen dich gespielt. Weiß nicht, also ich glaube, ich habe ihn einfach nicht gut gespielt, muss ich auch ganz klar sagen, aber ich glaube, der gewinnt halt auch aktuell nicht wirklich einen Blumentopf. Also der ist einfach auch sehr eingeschränkt, trotzdem mit seinen Nachteilen in dieser Range 1-Geschichte, dass er dann irgendwie noch weniger hat als vorher. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich von ihm halten soll. Da lasse ich andere Leute das ausprobieren, die es besser können. Und lass mich gerne mal überraschen, dass da einer mit was ganz Tolles reißt. Aber ich werde es nicht versuchen. Ist auch nicht so meine favorisierte Fraktion, wo ich mich auskenne. Von daher macht es für mich halt leider keinen Sinn. Ne? Aktuell bin ich immer noch bei Republik. Und wenn da mich mal die Motivation verlässt, dann bin ich wieder beim Imperium.
Ja, und ich meine, hier gibt es jetzt ein paar interessante Erweiterungen auch dafür. Also vielleicht kann man ja da wirklich ein bisschen was machen. Wie hast du denn, wenn wir nochmal ganz kurz nach Köln blicken, hast du das Gefühl gehabt, dass diese Standard-Loadout-Karten zu viel waren? Hast du den Eindruck gehabt?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also man hat viele Standard-Loadouts gesehen. Nee, ich finde, man hat gar nicht so viele Standard-Loadouts gesehen. Ich fand, es war eher die geringe Anzahl an Karten auf dem Tisch. Ja. Bei Republik hat man viele gesehen. Aber bei allen anderen, vielleicht bei Rebellen noch der Boy-Luke. Klar, weil er einfach günstig ist, den fährt man. Aber ansonsten waren auch ganz viele normale Piloten da mit Upgrade-Karten. Also es hat nicht überhand genommen. Ja. Aber ich war sehr dankbar. Vier von meinen fünf Schiffen waren Standard-Loadouts. Ich habe die schnell auf den Tisch gelegt. Musste dann aber einen Berg Tokens noch hinterher schaufeln. Also es war es war nicht so ohne.
Die ganzen
Charges es war schon wahnsinnig viel. Ne?
Das stimmt.
Also ich fand, es war jetzt kein Nachteil oder hat jetzt auch, es ist nicht mal wirklich aufgefallen. Hat auch keinen interessiert eigentlich. Im Endeffekt ist ein Schiff mit Fähigkeiten, ob die jetzt auf einem Ding gedruckt sind, auf einem Deckel oder auf mehreren sind.
Ja, also vor allem, ich glaube auch einfach jedes Schiff oder jeder Pilot hat halt so seine Für und seine Widers und aktuell ist es, glaube ich, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es sich eigentlich ganz gut die Waage gehalten hat, es war nicht überhand, das war ja so ein bisschen auch die Angst, die man ja schon oft gehört hat im Vorfeld, dass die Leute dann oder die Community dann die Befürchtung hatte, dass man nur noch diese Schiffe sieht, so ein Luke ist zu günstig. Ich habe ihn selbst gespielt, ich weiß es, der muss teurer werden oder auch ein leidiges Thema, von dem wir schon oft gesprochen haben, man müsste einfach eine andere Punktemenge haben, um da ein bisschen mehr Varianz reinzubringen.
Genau.
Aber das werden wir so schnell nicht bekommen.
Es ist die einfachste Lösung und es wäre traumhaft, wenn wir erhört werden. Geht einfach wieder auf die 40 Punkte von Staffelbau und justiert es ein bisschen neu aus und wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Aber gut, im Endeffekt, was lernen wir aus der heutigen Folge? Also X-Wing ist nicht tot, wie man es vermutet hatte im letzten Jahr, mehrfach. Wir haben auch in der letzten Folge gesagt, ich glaube, unsere letzte Folge hieß Totgeglaubte leben länger. Das ist auch immer noch der Spruch, den man quasi bringen kann. Aber im Endeffekt, X-Wing läuft weiter. Ich sag mal, wenn dieses Päckchen rauskommt, und die Punkte da sind und vielleicht auch einfach ein paar neue Punkte da sind, so allgemein, dass wir wirklich nochmal neue Punkte bekommen, dann habe ich, glaube ich, auch noch wieder eine ganz andere Lust auch wieder auf X-Wing, weil gerade bin ich an einem Punkt, also ich persönlich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich liebe das Spiel immer noch, aber ich merke einfach, dass ich gerade keine anständige Staffel für mich bauen kann, weil entweder hat man alles schon gesehen oder es taugt nichts. Und ich bin ja schon immer jemand gewesen, ich habe mir lieber was aufgebaut, was nicht irgendwie Standard ist, was nicht irgendwie jeder spielt, auch wenn es am Ende mit Boy Luke halt doch irgendwie zumindest ein Pilot war. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass man mir gesagt hat, hey Dennis, deine Liste hat mir gefallen, die habe ich mir geklaut. Geil, das war ein cooler Moment, habe mich sehr drüber gefreut. Ja, aber von daher, wir werden mit Sicherheit auch weitermachen. X-Wing wird weitergehen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt auch 2024 mal irgendwas Neues sehen werden. Ne? Das ist halt so das, was ich ein bisschen vermisse. Mal ein paar neue Ankündigungen, mal ein paar neue Schiffe. Ja, vielleicht kommt Cardpacks sind schön, aber irgendwie mal was Neues wär auch schön.
Ja, es stehen halt einfach noch so viele Sachen aus, von denen schon vor Jahren tatsächlich gesprochen wurde. Wie die Reprints von den nicht veröffentlichten Schiffen. aus 2-0, ne, die aber noch fehlen.
Lambda-Shuttle, Woody Black, alleine das, ja, dass das
Lambda-Shuttle,
noch fehlt.
Ja. Das Gunboat, das angekündigt ist.
Zumindest, wo mal ein Bild präsentiert wurde, wurde ja nie eine Karte gezeigt. Wurde ja immer nur gezeigt,
ja, hey, nee, quasi to be continued. Nur, hey, wir machen halt das. Heißt ja, genau. Dieses, was genau, ja. Wann, hat sich keiner ausgelassen. Also das wäre schön. Ich denke, das zieht auch wieder ein bisschen. Und traumhaft wäre tatsächlich, also was ich glaube, ich wirklich die größte Verbesserung noch wäre, wäre einfach, hey, 40 Punkte.
Ja, oder halt eine Änderung.
40 Punkte, alles mal zwei und dann neun justieren. Änderung, Punktesystem. Oder einfach mal wieder die Karten neu mischen. Aber mit 20 Punkten ist da zu wenig Platz für Varianz.
Ja.
Da werden sie, kann man nicht so oft eine Überraschung machen. Man kann nicht sagen, hey, dieses Jahr wird der X-Wing ein Punkt billiger. Geil, ich spiele ihn. Oh, nächstes Jahr wieder ein Punkt teurer. Ich spiele ihn wieder keiner. Und nächstes Jahr ziehen wir wieder runter. Weil das wäre echt langweilig. Ne?
Ja, und damit gewinnst du halt gar nichts.
Das genau. Stimmt. Und davon müssen sie ein bisschen weg und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Ja. Ich meine, was können sie noch ändern? Sie können halt natürlich quasi die Möglichkeiten der Upgrades ändern, dass da irgendwie mal was mehr dazu kommt, mal weniger. Aber ganz ehrlich, das bringt ja auch nichts. Das bringt ja auch keine großartige Änderung.
Richtig. Also bei den Upgrades, klar können sie da die Punkte ein bisschen hinherschiften, sicherlich. Da ist auch noch ein bisschen Spielraum, aber im Endeffekt steht und fällt alles mit den Punkten der Schiffe.
Richtig. Ah ja.
Ja.
Ich glaube, mehr kann man jetzt auch gar nicht sagen. Ihr seid mal wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge geholt worden, was zumindest aktuell angekündigt ist. Wenn ihr Lust und Laune habt, dann hinterlasst uns gerne mal einen Kommentar. Wenn ihr auf Spotify hört, gibt es da eine schöne Kommentarfunktion. Jetzt unter jeder Folge kann man seine Gedanken mal freien Lauf lassen. Lesen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht können wir auch in einer nächsten Folge mal drauf eingehen, je nachdem. Und vielleicht kommt die nächste Folge ganz schnell, wenn die nächsten Karten released werden oder gespoilt werden, je nachdem.
Exakt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit X-Wing und wir freuen uns mit euch zusammen auf X-Wing Jahr 2024. So lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.